Happy Shooting, Folge 447. Da könnte der Yeti kommen.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Enjoy Camera und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Yay!
Du hast wie viele Kisten mitgebracht?
Kisten? Achso, 5. Nein, nicht mitgebracht, die sind noch unterwegs hier.
Und ihr wart wie lange weg?
5 Tage.
Ah ja, jeden Tag eine Kiste.
Pro Tag eine Kiste.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Das ist schon krass, doch.
Also wieso, macht man das nicht so? Eine Kiste Wein pro Tag? Also wenn man schon mal da ist, wo der Wein gemacht wird, dann... Ja, kann man sich nicht ganz lumpen lassen. Nein, wirklich nicht. Hey, du, das Zeug ist so lecker.
Lecker.
Später mehr. Vor allem auch die Fotografie dort.
Da bin ich sehr gespannt.
Fangen. Oh ja, ich auch. Ich habe nicht so viel darüber zu erzählen, aber dazu nachher mehr.
Ja.
Wir haben heute Folgendes in der Sendung. Zum einen gibt's eine neue Aufgabe.
Da darf der Chat schon mal sich die Ohren spitzen. Und nachher
die Bleistifte spitzen.
Ja, und also die Ohrenspitzen, was die Themen angeht, ihr wisst schon. Wir haben einen unbekannten Fotografen.
Wir haben einen Tipp zum Thema Lightroom.
Und eine Frage zu Lightroom.
Und einen Hörer Mike, der uns was geschrieben hat.
Ja, dann gibt's vielleicht bald eine sehr coole Seite für Kamerareparaturen.
Mhm.
In Eigenleistung.
Ja, und Oliver hat eine Frage, die ein bisschen über die Fotografie hinausgeht. Da geht es um das Filmen.
Dann hatte Kilian einen netten Tipp gesehen, und zwar die ARD und Polarlichter.
Und David hat uns einen Linktipp zu einem Video über fotogene Zeichnungen geschickt.
Mhm. Dann gibt's Firmware-Updates.
Und es gibt eine Toskana. Ja, die gibt's tatsächlich. Ich habe nachgeguckt.
Dann hat uns eine Hörerin Dana geschrieben und zu ihrer Pentax etwas erzählt.
Genau, und es gibt eine News zum Buch.
Hey.
Aber wir fangen mit dem Geräuschrätsel an.
Wir fangen mit dem Geräuschrätsel an. Dazu machen wir hier wieder diese ganz softe Blende. Schwupp.
Du musst einfach nur auf Stopp drücken.
Ja. Peng, geht es eine Stufe mehr dazwischen. So, das Geräuschrätsel kommt diesmal von Toni und klingt so.
Gattung. Wenn es so nachschwingt.
Man überlegt noch, ob es eine Glocke ist. Eine Türklingel.
Ja, ist glaube ich gar nicht so. Also die klingt jetzt so ein bisschen rebellig, ne? So, aber das ist gar nicht so schlecht, das Ding.
Rebellig.
Naja, so mehr so müllig, ne?
Klüng.
Das ist halt irgendwas ist nicht gedämpft.
Ist die Kamera mit dem Ping.
Genau, die Kamera mit dem Ping.
Apropos Ping. Wie kann man uns denn anpingen?
Genau, wir nehmen heute wieder live auf. Das ist der 8.3.1958. Wir haben gerade das Farbfernsehen eingeführt. Nein, es ist der
Farbpodcast.
Wie
unsere Stimmen jetzt auch im Bund.
Der 8.3.2016. Wie komme ich denn da? Ich bin heute. Nee, das ist.
Du bist
das
sicher, dass die Kisten noch unterwegs sind.
Nein, nach dem Wochenende bin ich ein wenig. Das kommen wir gleich drauf. ihr dürft uns hier live Sachen reinwerfen, über den Zaun sozusagen. Und am Ende der Sendung schauen wir uns das alles mal an. Ihr dürft uns zum Beispiel auf Twitter unter dem Hashtag HSFrage fragen oder auf. Jetzt muss ich es gerade mal selber aufmachen, auf happyshooting.de/community, da gibt es dann einen Link zu Google Plus und da ist dann das auch zu sehen. Und wir haben natürlich auf Facebook auf Boris Nienke Foto. Genau, haben wir auch noch einen Post, wo man es noch als Kommentar dranhängen kann. Also haut rein,
damit wir am Schluss. Gibt's reichlich.
Genau.
Ja. Uns helfen auch wieder Shownoter, habe ich gehört.
Genau, heute wieder drei, der Ralf, der Sebastian und der Alex.
Ja.
Tja.
Sag ich mal, hallo Ralf, hallo Sebastian, hallo Alex. Nee, ich find's geil. So. Aber. Was ja noch viel geiler ist, Moni und du, ihr habt ja mal ein Analogbuch geschrieben.
Genau, das Buch das Absolut ist Analog.
Letztes Jahr gewesen, ne?
Genau, das ist letztes Jahr im Oktober rausgekommen.
Und dann
hier in der gut sortierten Buchhandlung zu erhalten.
Jupp, also auf jeden Fall ein schönes Geschenk, auch für einen selbst. Und dann hast du hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ein amerikanischer Verlag an euch herangetreten ist.
Genau,
um das Ganze in Englisch zu machen.
Genau, das Ganze ist jetzt tatsächlich auch erschienen. Also das wurde übersetzt und nochmal bearbeitet und so weiter. Und das ist jetzt zunächst in der E-Book-Version erschienen. Letzte Woche kam plötzlich, ganz lustig, ne? Der Verlag, der sagt, also Rocky Nook heißt der Verlag, das sind die typischen Amis, ne? Die haben mal eben schnell das Ding als E-Book released. Also die Papierversion dauert noch bis Mai. Anfang Mai, aber die haben mal eben schon, ne, wenn es ist ja
die
quasi
Daten
schon.
Die Daten sind da, raus
damit. Die Daten sind da, raus damit. Und dann kam das so über Twitter, kam von einer Hörerin, sie hätte sich jetzt übrigens unser neues Buch gekauft. Und ich so, hä? Was?
Du weißt noch von gar nichts.
Wie bitte? Da musste ich erst mal gucken und dann kam aber sofort auch vom Verlag noch eine Mail, so, also die haben das wohl zeitgleich irgendwie. Das war also so ratzfatzbatz war das Ding draußen. Das The Film Photography Handbook. Ist das gleiche Buch halt auf Englisch und stark. Jetzt als E-Book und die Amis haben das jetzt auch gleich natürlich, um das so richtig ich sag mal, ne, gleich anzuschubsen, die kennen da ja nichts, die haben gleich mal gesagt, hier 37% Rabatt, das Buch kostet jetzt irgendwie, die E-Book-Version kostet jetzt für den Anfang erstmal $20.
Doch, kannst du nicht meckern.
Kannst du nicht meckern.
Wer hat denn das jetzt übersetzt?
Da steckt echt Arbeit drin. Das ist eine Übersetzerin, eine zweisprachige Übersetzerin, also die Deutsch-Englisch spricht. Und wir haben dann aber noch mal ganz viel so hier ein Review, da ein Review und hier noch gefeilt, weil die kennt sich zwar mit dem Thema Fotografie aus, aber nicht so ganz mit dem Thema Filmfotografie. Also da haben einfach so ein paar Sachen, waren ihr nicht klar und dann ging es immer hin und her. Also das war schon eine Kollaboration quasi.
Das heißt so ein bisschen mit den Fach Begriffen.
Das sind so diverse Fachbegriffe, die einfach nicht klar sind. Und dann ging es noch um die Maßeinheiten. Also du kannst natürlich jede Maßeinheit irgendwie übersetzen, aber im Fotolabor in Amerika wird halt auch mit Millilitern gearbeitet und nicht mit Fluid Ounces oder so. Also das ist, muss sich tatsächlich dann auch erstmal nachforschen,
wie das funktioniert. Ist das so, das machen die, ja?
Ja, ich
hätte jetzt auch gedacht, dass man das dann in Ounces umrechnen
muss. Nee, so Laborbedarf, Messzylinder, die haben Milliliter drauf.
Guck an.
Ja, und so Zeug halt. Oder auch Verfügbarkeit von Filmen. Wir haben natürlich in dem Buch so ausführliche Listen von Filmen und wo man die herkriegt und was es so gibt und was für Eigenschaften die haben. Ja, da ist halt die Frage, wie kriegt man die auch alle irgendwie in den USA und was für Händler gibt's da und wer hält dort noch so die analoge Fotografie hoch? Und da war schon noch so diverses an Recherche. Wir mussten sogar, ich meine, Screenshots, ne, vom Scannen zum Beispiel, die mussten natürlich alle nochmal neu machen. Auf Englisch.
Mit der anderen Oberfläche.
mit der englischen Oberfläche.
Natürlich.
Oder ein paar Fotos sind halt tatsächlich Entwicklerdose drauf, wo dann Entwickler draufsteht. Mhm. So auf dem Klebchen. Das musste ich natürlich dann umphotoshoppen in Developer.
Mhm.
Und so Zeug.
Na, hättest du doch in Deutsch gelassen. Die Germans, weißt du?
Yeah. Das kommt auch voll gut. Da sind genügend deutsche Referenzen drin. Na, auf jeden Fall, wen es interessiert, ist es gerade irgendwie frisch raus. The Film Photography Handbook gibt es eine Domain dafür und momentan gibt es das für günstig, wer das irgendwie vielleicht auch nochmal auf Englisch haben möchte oder so. Und am Anfang Mai, irgendwie, ich glaube am 6. Mai offiziell, ist dann die Druck-Release.
Sehr schön.
Ja, also bin völlig happy, dass das so zack, zack jetzt ging. So war es so ein bisschen unerwartet, so holla.
Da kriegt ihr jetzt aber auch ein bisschen was von, wenn jetzt in den Staaten jemand das Buch kauft, oder?
Ach so, ja, das ist klar, logisch.
Da gibt es dann schon einen Deal.
Natürlich.
Sehr gut.
Ja, denn aber reich wirst du trotzdem nicht.
Nein, aber es ist ja trotzdem ein schönes Gefühl.
Natürlich. Nee, Moni und ich sind beide völlig hin und weg.
Da möchte ich an dieser Stelle mal kurz noch einen Dank hinterher schieben, wo du gerade sagst, ja, wirst du nicht reich von. Wirst du bei Flatter ja auch nicht.
Nö.
Wir haben ja ein Flatter-Konto hier auch bei Happy Shooting. Und ihr nutzt das ganz fleißig und das finde ich richtig großartig und wir haben es neulich schon vertwittert. Aber einen kurzen Hintergrund, was mit eurem Geld passiert.
Wir gehen einen saufen.
Eben nicht.
Nicht?
Wir benutzen nämlich den Dienstleister Auphonic. Auphonic ist dafür zuständig, die Audioqualität nochmal drüber zu bügeln, also alle Level nochmal ein bisschen auszugleichen. Das wäre zwar kaum noch erforderlich, weil ich das hier schon alles im Vorfeld mache, aber
Ach, gib's doch zu, du machst es halt nochmal ein bisschen besser.
Ja, ja. Aber Auphonic ist auch dafür zuständig, die Kapitelmarken in die MP3s reinzupacken, denn das kriege ich hier nicht hin, da habe ich keine Software dafür. Und vor allen Dingen, dass das Audiofile auch in der Qualität, in der Größe, also kleine oder wie auch immer, MP3 so gut klingt. Das macht alles Auphonic und das ist richtig geil. Und da kann man so Stundenkontingente kaufen. So, je nachdem, wie viel Stunden Audiomaterial man da so verrechnen lässt, bezahlt man da eben einen kleinen oder auch größeren Betrag. Ja, und dieses Kontingent war abgelaufen für Happy Shooting. Da hatte ich keine Stunden mehr übrig. Aber dank eures Supports, dank eurer Flatter-Unterstützung, konnte ich da wieder ein neues Kontingent einkaufen. Hab mir da jetzt die nächsten, ich glaube, 100 Stunden gesichert. Und das ist geil. Also
das dank, ist auch gar nicht so billig, ne? Du musst da schon ein bisschen...
das war schon ein größerer Betrag. Jetzt so, weiß ich nicht, 140 Euro oder so.
Also ihr habt quasi dazu beigetragen, dass wir gut klingen.
Genau. Und das jetzt wieder für lange Zeit. Also vielen, vielen Dank. Und ihr dürft gerne kräftig weiterflattern auf happyshooting.de. Ihr seht, hier geht jeder Cent, und ist er noch so klein, in die Show hinein. Die Dana hat uns geschrieben. Das lese ich mal vor, weil das fand ich ganz schön. Ich habe ja auch mal dazu aufgerufen, dass ihr uns mal sagt, wie seid ihr denn überhaupt zu Happy Shooting gekommen und wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Und die Dana schreibt hier, hallo, nun höre ich euch schon eine ganze Zeit zu. Bin über Holgi auf Happy Shooting aufmerksam geworden und melde mich auch mal zu Wort. Ich find's toll, dass ihr die K1 so ausführlich thematisiert und hoffe sehr, dass ihr ein Exemplar zum Testen bekommt, denn eure Praxismeinung würde mich sehr interessieren, denn eigentlich ist mir erst jetzt bewusst geworden, wie zufrieden ich mit meiner Pentax-Laufbahn eigentlich bin. Ganz kurzer Einschub, ich habe inzwischen Kontakt mit Pentax aufgenommen oder Rico. Und ich werde wohl ein Musterexemplar erhalten, aber wahrscheinlich erst im Juni.
Hey, hey, hey.
Also ich trippel mal ganz gespannt mit den Füßen bis dahin.
Gut, gut.
Nach zwei kompakten, schreibt Dana hier weiter, nach zwei kompakten Pentax-Kameras bin ich 2005 mit meiner ersten DSLR, der Starrist, auch bei Pentax geblieben. Damals habe ich mich einfach nach Bauchgefühl für die Kamera entschieden. Und habe bis heute nie das Bedürfnis gehabt, die Marke zu wechseln. Nach der ersten DSLR folgten die K10D und die K5, die ich bis heute beruflich als selbstständige Fotografin nutze. Kaum zu glauben, in all der Zeit hatte ich nie mit dem Pentax-Service Bekanntschaft machen müssen. Die Starrist D ist zwar mittlerweile in der wohlverdienten Rente, aber sowohl die K5 als auch die K10D als Bewerbungsbild und Zweitkamera haben mich noch nie hängen lassen. Klopfen wir an dieser Stelle bitte dreimal auf Holz. Sehr wohl.
Moment.
Haben wir gemacht. In meiner Ausbildung habe ich mit Nikon gearbeitet und es hat mir in den 5 Jahren, die ich nun ausschließlich mit Pentax fotografiere, noch nichts gefehlt. Inklusive dem Glaubenskrieg, den man sich mit dem Satz "Ich fotografiere mit Pentax" entspannenderweise spart. Finde ich gut. Auch mit meinem Verzicht auf Lightroom falle ich da scheinbar ein wenig aus der Reihe. Ich nutze quasi schon immer, in Anführungszeichen, AC/DC. Zuerst als reinen Bildbetrachter und Organisierer. Seit AC/DC Pro erledige ich auch einen Großteil der Bildbearbeitung damit. Auch hier bin ich total zufrieden, sowohl mit der Schnelligkeit auch als mit dem Funktionsumfang. Das Einzige, was einem vielleicht fehlen könnte, sind die Visco-Presets. Auf diese verzichte ich aber gerne, wenn ich bei euch höre, was mir so für Problemchen erspart bleiben. Sie meinte Probleme mit dem Lightroom halt.
Ach so.
Auch mit der Mac-Version kann man gut arbeiten. Sie scheint mir nur ein bisschen abgespeckter zu sein. Ich kenne da allerdings auch nur die vorherige Version. Das Feedback bezüglich der Fotofakten habt ihr schon umgesetzt. Ach so, da geht sie auf die Fotofakten ein, jawohl. Kann mich auch nur der allgemeinen Meinung beipflichten. In der bisherigen Länge ist es etwas, das man überhört oder skippt. Gerade der liebevoll formulierten, aber leider doch ziemlich verschwurbelten Ausdrucksweise der letzten Zeit wurde es irgendwie anstrengend zuzuhören. Jo. Sehr schön. Dann geht es hier noch auf das Sounddesign der Sendung ein. Ich denke mal, da meinst du die Titelmusik, die sie vielleicht nicht so schön findet. Den Morningshow-Charakter, wie auch immer. weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir Morningshow-Charakter haben, oder? Was meint ihr? Haben wir Morningshow-Charakter?
Weiß ich nicht. Ja, ich sag mal so Musik und Packaging, was man so eine Sendung einpackt, das hat erstmal Geschmackssache.
Auf jeden Fall. Wir haben uns halt so ein bisschen für funky entschieden, weil wir das ganz gerne hören. Und Morningshow-Charakter haben wir nicht, oder? Oder sollen wir mal einen lustigen Telefonanruf machen?
Weißt du, das Problem ist, ich weiß nicht genau, was Morningshow-Charakter ist, weil ich bin um die Uhrzeit nie wach. Und wenn ich so früh wach bin, dann bin ich am Fotografieren, dann höre ich nichts.
Weißt du? Sehr schön.
Ha.
Ja, find's aber schön. Also vielen Dank, Dana, für deine Geschichte zur Pentax. Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf die Pentax. Und Pentax selbst hat auch schon gesagt, die Nachfrage ist da extrem groß. Ich könnte sie wahrscheinlich schneller bekommen, wenn ich sie nur für 1-2 Tage haben wollte. Aber das reicht natürlich nicht, die mal wirklich auszuprobieren. Und ich wollte sie mal ein bisschen länger haben. Ja, hoffen wir mal, dass es im Juni klappt. Dann werde ich mehr sagen können. Vielleicht deckelt sich das ja von der Zeit genau mit dem Klostergeister-Workshop. Wollen wir schauen.
Das wäre natürlich praktisch.
Das wäre praktisch, ja. Aber versprechen kann ich nichts.
Dann kommt die Kamera im entsprechenden Zustand wieder zurück, weil alle dran rumgegrabbelt haben.
Ja, vielleicht behalte ich sie ja gleich. Man weiß es nicht.
Mhm. Hm. Ja, nee, das ist okay. Kauf dir ruhig dauernd neue Kameras.
Nö, habe ich nicht vor. Aber ich will sie mir wirklich gerne angucken. Vielleicht als Nachfolger für die Canon. Mal schauen. Ihr wart in der Toskana.
Ja, genau. Moni und ich haben sehr langes Wochenende. 5 Tage waren wir unterwegs und haben, bevor ich jetzt an den Baikalsee reise, also beruflich quasi, und Moni muss auch irgendwie beruflich verreisen in den nächsten 14 Tagen, haben wir gesagt, da müssen wir jetzt eigentlich nochmal irgendwie so ein bisschen auch echten Urlaub machen, weil das Problem ist bei uns immer, der Urlaub ist meistens oft einfach so hinten oder vorne an so eine Fotoreise rangehängt. Das heißt, der Urlaub ist oft halt kein echter Urlaub, sondern da ist immer irgendwie schon so ein bisschen Arbeit mit drin. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal irgendwas tun und sind dann bei Toskana gelandet und haben uns für 5 Tage da in Monticello im Val d'Orcia einquartiert. Das ist ein Tal in der Toskana. Das ist irgendwie hier, also es ist wunderschön, gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO und ist also landschaftlich einfach so extrem geil. Diese sanften Hügel und die Dörflein oben auf den Bergen oder auf den Hügeln oben drauf und die Weinfelder und die Olivenberge, und das ist einfach irgendwie, ja, so rundrum visuell schön, landschaftlich schön. Und
wenn Sie jetzt buchen, gibt es ein kostenloses Badehandtuch dazu?
Nein, gibt's nicht, weil da geht man nicht baden. Das okay. Nee, also Toskana ist keine Badeecke, überhaupt nicht.
Na gut.
Und da sind auch so diese Weingebiete, also Montalcino ist da in der Nähe, Montepulciano ist in der Nähe, also so ganz viele so Ecken, wo so toskanische Weine halt herkommen. Und ja, wir hatten schon vor, natürlich, klar wird fotografiert, wenn man da ist, ist ja logisch. Und wir haben dann so ein paar Tage vorher schon mal so die Wettervorhersage uns angeguckt und stand halt hier, Regen, so, noch nö, das stimmt sicher nicht, das ändert sich sicher noch.
Kann ja gar nicht.
Ja, es hat sich dann geändert, und zwar in Sturm und Gewitter.
Na, super.
Ja. Das hat aber der schönen Reise irgendwie trotzdem nicht viel Abbruch getan. Also wir haben dann zwar jetzt nicht so, naja, so die typischen, ich sag mal, na, also, weißt du, man kennt sie halt, die Postkartenbilder, ne? So diese Zypressenbäume und die Hügel im abendlichen Sonnenlicht, ja, was dann so flach drüber die Struktur so schön rausbringt. Gibt keine Chance, war einfach nichts zu machen. Aber es war halt dann anders dadurch. Also zum einen haben wir einfach mehr drinnen fotografiert, also die Augen auch tatsächlich mehr drinnen aufgehalten in den verschiedenen, ja, Restaurants und solchen Plätzen, wo wir waren. Weil wir sind natürlich rumgefahren, haben natürlich diverse Dörfer und Orte dort uns angeguckt, haben halt dann, naja, ein bisschen mehr die Regenjacke anhaben müssen. Sind natürlich dann auch ein bisschen mehr eingekehrt, als wir eigentlich wollten. Und hab halt festgestellt, du kriegst dann schon auch Bilder trotzdem, aber du musst halt noch schneller bereit sein, weil da kommt dann mal irgendwo kurz Licht durch, zwischen zwei Wolkenfetzen irgendwo, kommt da so ein Loch und dann ist da für 3 Minuten Sonne. Und wenn du dann nicht in dem Moment irgendwo rechts ranfährst und sagst, okay, so die Kamera muss bereit sein, die liegt irgendwie auf dem Rücksitz bereit, dann hast du halt verloren.
Verstehe.
Also du kannst nichts aufschieben. Du kannst nicht sagen, ah ja, jetzt gehen wir erstmal das angucken und nachher ist das Licht auch noch schön. Das geht halt nicht. Und das hat dann mit dem Ansatz hat das ganz, ganz ordentlich funktioniert.
Wobei man das eigentlich oft hat in der Landschaftsfotografie, ne? Also wenn jetzt nicht gerade ein wolkenfreier Himmel ist oder sowas, dann hast du ja ständig irgendwie mal ein bisschen andere Lichtverhältnisse oder hast
das
jetzt
schon
so einen schönen Lichtspot irgendwo drauf. Und
richtig, aber das ist halt, das war halt da nicht, also ich sag mal, das landschaftlich und auch vom Wetter her ähnlichste war vielleicht tatsächlich letztes Jahr Donegal in Irland, was wir auch dieses Jahr im September übrigens wieder machen werden. Wobei da ist es noch zuverlässiger, dass da mehr Licht und schöneres Licht ist. Aber auch da kommen natürlich Wolken rein und raus die ganze Zeit. Das bewegt sich dauernd. Nur war es halt jetzt tatsächlich so, dass es sich dann zum Beispiel einen Tag am Samstag hat sich halt eingeregnet. War es halt grau und nass. Und da konntest du tatsächlich nicht viel machen. Ich habe dann allerdings in einem Restaurant waren wir, haben halt eben einfach nur schnell noch einen Kaffee getrunken. Also hier so einen kleinen Cappuccino. Das ist dort eh in Italien so, ja, zahlst fast nichts dafür und schmeckt immer gut irgendwie. Da bin ich irgendwie aufs Klo gegangen und auf der Treppe runter zum Klo waren so Lichter zum Beispiel an der Wand festgemacht, so Glühbirnen mit so großen Glühdrähten, wie man es heute ganz oft sieht, so Schaubirnen nenne ich die, an so roten gedrehten Kabeln, und das sah dermaßen geil aus und dann habe ich da ein Foto gemacht. Das ist jetzt gerade so mein Lieblingsfoto von der ganzen Reise geworden. Ist irgendwie jetzt hier so auf dem Telefon und der Homescreen und alles, weil ich da irgendwie völlig happy bin, wie das rausgekommen ist. Also nicht aufgeben bei solchen Verhältnissen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, einfach auf dem Sprung zu sein und schnell zu reagieren. Also auch, weißt du, auch diesen kleinen Impuls da drin zuzuhören. Das ist so ein Ding, was man total gerne macht, dieses Wegdrücken, dieses, ich habe jetzt so ein Gefühl, ich möchte jetzt mal kurz auf den Auslöser drücken, und aber dann sagt irgendwas in dir drin, ach nö, das ist doch eh nix. Und ne, der so der kleine Kritiker,
den
wir alle so in uns haben. Und den auszuschalten und dann tatsächlich einfach diesem Impuls zu folgen und sagen, okay, stopp, rechts ran, sofort jetzt Bild. Wir hatten zum Beispiel auf einer Fahrt sind wir entlang gekommen und dann war plötzlich vor uns so ein Dorf oben auf dem Berg, lange Straße, die da hinführt, also auch eine schöne Flucht entlang, der man fotografieren kann. Und oben über dem Dorf ein wunderschöner Regenbogen. Und wir so, hübsch. Und ich so, oh, scheiße, ich muss rechts ran, dann muss ich fotografieren, stopp, halt. Und aus, und dann war die Kamera im Kofferraum, dann muss ich erstmal den Kofferraum aufmachen. Und dann bin ich zum Kofferraum gegangen und dann Moni auch sofort, und wir haben also wirklich so uns, also das war kurz Hektik, so richtige Hektik. Und die 20 Sekunden, die es gedauert hat, bis wir bereit waren mit den Kameras, war der Regenbogen
vorbei.
Weg. Zack, war vorbei. Ja. Wenn wir die Kamera griffbereit gehabt hätten, hätte man schnell aus dem Fenster, was hätte man das gehabt?
Einmal auf die Rücksitzbank greifen und los, ne?
Genau. Aber so war es halt jetzt, naja.
Habt ihr es aber wenigstens im Kopf. Ich meine, man muss ja auch nicht alles im Bild festhalten. Mhm. Manchmal darf man seinen Urlaub auch genießen.
Naja. Was wir auch gemacht haben, was ich auch ganz schön fand, war, dass wir auch ein bisschen während dem schlechten Wetter schon gekundschaftet haben. Also es gibt zum Beispiel neben Monticello, neben dem Dorf, da sind so kurvige Sträßchen, wie sie überall in der Toskana sind. Und da ist eine Straße, die schlängelt sich so den Berg hoch, und entlang der Straße gepflanzt sind diese Mittelmeerzypressen. Das sind diese hohen Bäume, die so typisch, also die sind da landschaftsprägend. Und es gibt halt so, naja, also die Perspektive, ich hab keine gute Perspektive gefunden, von der man diese Straße so in die Ferne hätte schlängeln lassen können mit einem Teleobjektiv. Und dann haben wir gesagt, naja gut, bevor wir jetzt irgendwie bei gutem Wetter noch anfangen müssen zu suchen, gucken wir lieber jetzt mal ein bisschen rum, und sind dann halt tatsächlich mit dem Auto so ein paar Sträßchen abgefahren, bis wir einen Punkt hatten, wo wir gesagt haben, oh ja, von hier sieht's geil aus. Und den haben wir uns gemerkt. Und als dann tatsächlich einen Tag später das Wetter ein bisschen besser war, wussten wir natürlich in dem Moment, ah, da müssen wir hin, jetzt, sofort. Und haben das dann auch getan und haben dann eben bei dem Licht keine Zeit mehr verschwenden müssen, um noch zu suchen. Also das kann man dann auch machen, wenn's regnet.
Cool.
Ja, und dann haben wir natürlich dort in Toskana guten Wein getrunken und die eine oder andere, weißt du, diese Winzer sind ja auch Ärsche, du. Ne? Überall steht so, we ship.
Natürlich.
We ship anywhere in the world.
Kaufen Sie jetzt.
Ach, auch nach Deutschland. Oh, yes.
Natürlich. Anywhere.
Ja. Naja, genau. Tja, das war dann unser Verderben.
Und habt ihr jeden Tag irgendwo anders einen Wein getrunken und gleich eine Kiste mitgenommen, oder wie?
Nee. Wir haben einen Winzer haben wir besucht und haben dort gleich irgendwie drei bestellt und im Dorf, das war auch so Zufall, ne? Wir haben dieses Häuschen oder dieses, das war eine Wohnung, so eine Ferienwohnung, haben wir über Airbnb uns geschossen. Und das war halt ein Glücksgriff, das war absolut geil. Und in diesem Dorf, in diesem Monticello, ist eine Osteria und da ist, ich habe noch nie so geil gegessen. Ich habe in den letzten 10 Jahren so geil nicht gegessen wie da. Also Moni und ich waren so völlig hin und weg und der Wein dort und alles war klasse und die haben auch einen Verkauf und ja, jetzt.
Habt ihr Bilder online?
Ich habe so ein paar vertwittert, also wenn man so meinen Twitter-Stream anguckt, ich guck mal, dass ich noch so ein paar irgendwo online stelle.
Alles klar.
Jo. Ja. Oder auf Facebook gibt's Chris Marquardt Photography. Da gibt's auf jeden Fall auch ein paar Bilder.
Ja. Verlinken wir?
Ist verlinkt.
Könnt ihr mal schauen.
Genau.
Sehr gut. Ja, ist immer schön, wenn man irgendwie mit zwei Fotobegeisterten unterwegs ist. Dann kann man sich auch gegenseitig bei schlechtem Wetter mal motivieren.
Aber also die Moral von der Geschichte ist, schlechtes Wetter ist auf jeden Fall kein Hindernis für gute Fotos.
Kann man nicht oft genug sagen, aber ich verstehe schon, dass man gerne zu Hause im Warmen bleibt.
Ja, das ist wieder die Sache mit der Komfortzone. Du kriegst keine guten Bilder, wenn es nicht auch ein bisschen wehtut.
Ja. Deswegen sage ich, wenn man zu zweit ist und beide sind fotobegeistert.
Kann man sich gegenseitig den Arsch. Weißt du, das ist auch, wenn ich in Gruppen unterwegs bin, wenn wir diese Fotoreisen machen, dann gibt's schon mal so einen Tag, wo man mal ganz früh raus muss, damit man den Sonnenaufgang kriegt und so. Mhm. Und das würde ich alleine wahrscheinlich eher, also alleine fotografiere ich eher die Sonnenuntergänge. Aber in der Gruppe, da kriegt man das dann schon ganz gut hin. Also das ist dann plötzlich kein Problem mehr.
Ja, super.
Jo.
Fein. Ja, dann machen wir mal weiter. Wir haben eine kleine Newsmeldung, die hat uns der Sailor70 geschickt. Und zwar gibt's Firmware-Updates. Solltet ihr eine Nikon D5500 oder 5300 haben, dann schaut mal nach. Da gibt's jetzt die Firmware-Version 1.0.1. Da ist die Unterstützung für neue Kit-Objektive drin. Da lässt sich dann der Bildstabi im Menü aktivieren. Der Fokusring lässt sich konfigurieren. Tonprobleme über HDMI sollen behoben sein. Probleme mit RAW sollen behoben sein und. Könnt ihr alles nachlesen auf dem Link auf happyshooting.de hier zur Folge 447. Und Olympus hat für diverse Kameras, für Pen und OMD, ein Update angekündigt oder es ist auch schon draußen, wo hauptsächlich die Unterstützung für das neue 300 mm Pro drin ist, das 300 mm F4 mit Bildstabi. Ich nehme an, dass die Firmware dann dafür sorgt, dass der interne Bildstabi von dem Kamerabody eben sauber zusammenarbeitet mit dem Stabi im Objektiv. Ja, kann man sich mal geben. Und was man sich auch geben kann, ist das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, diesmal werden wir wie immer unterstützt von enjoyyourcamera.com und die haben gerade aktuell den neuen Newsletter raus und zwar die Nummer 92. Genau. Und diese Nummer 92 ist ja gespickt mit tollen Sachen. Unter anderem, was ich komischerweise auch interessant finde, dass dieses komische Stativ von Migö.
Also ja, das sieht lustig aus.
Das ist so ein bisschen wie so ein, also vom Prinzip her so ein bisschen wie so ein Gorilla-Pod. Also man kann es so quasi um Sachen drumherum wickeln. Mhm. Aber das Gorillapod, das habe ich jetzt schon so ein paar Mal gehabt, weil ich habe hier so ein kleines davon, was ich immer wieder mal benutze, um irgendwie so kleine Kameras festzumachen. Dem fehlt meines Erachtens immer wieder so eine gummierte Oberfläche, damit sich es auch tatsächlich an Sachen so unverdrehbar richtig gut festhält. Und dieses Mikro, das löst dieses Problem. Also es ist im Prinzip auch so ein biegbares Ding, aber es ist umgeben von so einer Gummihülle. Und damit haftet es einfach ganz gut an Dingen. Und das finde ich ganz spaßig.
Das hat auch 5 Beine, ne?
Gibt es in 3 und in 5 Beinen.
Ah, okay.
Gibt es unterschiedliche Größen, auch für verschiedene große Kameras zum Beispiel.
Das erscheint sinnvoll, ja.
Ja, das Peak Design Lens Kit ist auch noch so ein Ding, was ich ganz interessant finde, wenn du ganz oft Objektive wechseln musst. Das ist, ja, wie stellt man sich das vor? Das ist, also für diese Peak Design Halterungen, das hat eine drehbare Halterung und auf jeder Seite ein Objektiv-Bajonett oder ein Kamera-Bajonett quasi. Und man kann da auch auf beiden Seiten Objektive festmachen. Und das ist, wenn man schnell Objektive wechseln möchte, kann man quasi das Objektiv von der Kamera runternehmen, auf die eine Seite drauf tun, das rumdrehen, auf der anderen Seite das Objektiv runternehmen und an die Kamera tun. Da muss man sich mal angucken. Das ist jetzt schwierig vorzustellen, aber
also ist, wer so einen Fall hat, der weiß, dass er es braucht, sag ich mal.
Ja. Genau. Mikrofone von Rode. Videomikrofone und solche Geschichten haben sie jetzt auch im Programm. Und natürlich Demo-Ware, teilweise über 50% reduziert und sind gerade auch wieder dabei, Platz im Lager zu schaffen. Also ein bisschen Lagerräumungsware gibt es auch noch. Also schaut euch den mal an. Wir verlinken das in den Shownotes bei enjoyyourcamera.com. Gibt es eine Menge schöne Sachen. Und ihr bekommt natürlich wie immer 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2016 und wir bedanken uns herzlichst für die Unterstützung.
Jawohl. Sehr schön. Eine fotogene Zeichnung.
Also sind es tatsächlich Zeichnungen oder?
Nein.
Es sind Fotos.
Es sind Fotografien, die aber damals, als sie entstanden sind, noch gar nicht so Fotografie hießen, sondern eben als fotogene Zeichnung benannt wurden. Hm. Es geht hier um ein Video, das hat uns der David verlinkt auf YouTube und er schreibt, hallo Boris, hallo Chris, ein Linktipp über fotogene Zeichnung aus dem Jahre 1859.
Also das Video ist nicht aus dem Jahr 1859.
Nee, aber es geht um die Bilder aus diesem Jahr 1859, die im Besitz der Royal Society sind und wohl sehr wertvoll sind. Gerade
ja, den teilweise so 500.000 Pfund teure Fotos. Ja.
Ne? Gerade den Analogis, ich zähle mich selbst dazu, schreibt, da wird das sicherlich gefallen. Macht weiter so, 3, 2, 1, Happy Shooting. Ja, und das ist ein Video, da ist ein, ich habe jetzt den Namen hier leider nicht notiert.
Also das ist eine Serie, die heißt Objectivity. Das ist jemand, der so Videos eben auf YouTube macht über das Thema Fotografie und immer wieder sich interessante Dinge anschaut und in diesem Fall darf er eben mal so diverse Fotos anfassen, die unschätzbaren Wert haben.
Also weil sie eben
sehr frühe, alte Sachen sind, genau.
Uralte Bildbände und dann eben auch die Originale noch dazu. Und mit so Handschuhen anfassen und die Kiste mit den Bildern auf einen anderen Tisch stellen, das lässt er dann doch lieber den Fachmann machen. Das ist so wegen der Versicherung, nicht, dass doch noch was runterfällt oder so. Sehr interessant und da wird ein bisschen über die Hintergründe auch erzählt in dem Video. Und dass das eben damals als Photogenic Drawing benannt wurde.
Das ist übrigens interessant. Ich habe kürzlich irgendwo gehört, dass die in der Frühzeit der Fotografie hat man die Leute, die vor der Kamera saßen, also was man heute so als Model bezeichnen würde, oder als jemand, der halt fotografiert wird, hat man tatsächlich auch als Patienten bezeichnet. Mhm. Und den Vorgang des Fotografierens hat man als Operation bezeichnet.
Ach ja.
Ja, war ja auch was Längliches, ne? Musste man hinsitzen und sich da irgendwie befestigen lassen und lange ruhig halten und so. Also die frühen Fotos, die Porträts waren alles Operationen.
Ja.
Ja, der Kilian hat uns was geschickt und zwar ein, ja, was ist das, ein Teaser?
Das ist quasi ein Teaser. Es geht um die ARD. Da findet ihr auf tagesschau.de in der unter Multimedia, also in der Mediathek, ich weiß nicht, wie lange das zu sehen ist, ein 6-Minuten-Video, was quasi ein Teaser ist für einen Bericht, der dann wohl kommen soll. Ich habe jetzt nicht nach dem Datum geschaut, nicht, dass der schon draus war, und zwar der Weltspiegel im Bann des Polarlichts. Und der Teaser zeigt eben so ein bisschen die Hintergründe, was da so dahinter steckt, so eine Dokumentation zu machen. Die sind da nach Lappland gefahren oder geflogen, nehme ich an. Und ja, wie bereiten die sich so vor auf diese Polarlichtschießerei? Ich meine, ihr habt das ja auch schon mal gemacht. Da wird dann berichtet, so die Wärmepads sind jetzt in den Schuhen, jetzt kommt noch das zweite Paar Handschuhe oben drüber.
Also Lappland ist ja tatsächlich nochmal ein gutes Stück höher als Island. Mhm. Oder ist es? Ja, ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall kälter. Der Tim Vollmer, mit dem ich so manche Fototouren mache, der war da vor ein paar Wochen und hat irgendwas von minus 30 Grad erzählt.
Ja, das ist wohl ziemlich heftig. Der Chat sagt gerade in der nächsten Weltspiegelfolge. Ah, der Kilian, genau. Super, danke. Ja, sie haben halt, also sie gehen jetzt nicht so wahnsinnig detailliert auf dieses Equipment ein. Sie sagen halt, sie haben lichtempfindliche Kameras und lichtstarke Objektive dabei. Wer hätte sich das gedacht? Aber es ist dann schon lustig, wie der Reporter dann draußen steht, schon fast wie so ein Michelin-Männchen aussieht und meint, das wäre jetzt die vierte oder fünfte Lage, als er sich so, noch so einen dicken Overall-Mantel da reinschlüpft und hat aber schon eigentlich einen dicken Wintermantel an und darunter auch schon dicke Klamotten. Mhm. Also es ist eisig kalt und sie sind eben auf dem Weg mitten in der Nacht, weil nur dann siehst du halt das Polarlicht, auf einen Berg zu fahren, um da eben das Polarlicht dann zu filmen und zu fotografieren. Und dann fand ich es sehr beeindruckend, wie sie dann wirklich in stockfinsterer Nacht da komplett ohne Beleuchtung, also mal von der Stirnlampe abgesehen, mit dem Sessellift auf den Berg fahren. Das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen gruselig vor, aber sicherlich auch spannend.
Und kann ja höchstens der Yeti kommen.
Der müsste aber hochspringen, ne? Obwohl, wer weiß, was für so ein Tele 5 Blockbuster, wie auch immer. Ja, und sie haben halt die Ausrüstung dann auf dem Schoß, dann so das Stativ, so einer fährt halt hoch mit dem Stativ auf dem Schoß und oben wieder abladen. Muss ja alles irgendwie hochkriegen. Und dann haben sie oben gewartet. Kein Polarlicht. Fährt man halt wieder runter, nicht wahr? Sie haben aber auch eine App dabei, da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Das hast du, glaube ich, erzählt.
So Magnetobservatorium, wo du dann siehst, wie das Magnetfeld gerade steht, und wenn das Magnetfeld so eine gewisse Stärke unterschreitet, das Erdmagnetfeld, dann hat das Polarlicht überhaupt erst eine Chance, quasi durchzukommen und sichtbar zu werden.
Yep. Und sowas haben sie natürlich auch benutzt, aber das allein ist natürlich noch keine Garantie, weil das Wetter muss natürlich noch mitspielen. Wenn du tiefe Wolken hast, dann siehst du halt auch nichts.
Naja.
Naja, und man kann im Teaser aber schon viele Bilder von Polarlichtern sehen, recht beeindruckend auch, wie ich finde. Und von daher kann man davon ausgehen, dass es noch geklappt hat. Wäre aber an dieser Stelle schon mal ein Tipp. Der Teaser ist schon mal ganz nett erzählt, gibt ein paar Hintergründe, und ja, dann den nächsten Weltspiegel sich mal reinziehen oder aufnehmen im Bann des Polarlichts. Fand ich einen schönen Tipp. Dankeschön, Kilian.
Ja, in eigener Sache ganz kurz nochmal ein Hinweis auf die Villa Warming Party, die am 21. Mai stattfindet. Es finden sich langsam Teilnehmer ein, die kommen unter anderem, jetzt ganz neu kam der Ralf dazu, der wieder seine Frankfurter Rindswürste mitbringt und Kartoffelsalat. Und diverse andere Sachen sind auch schon auf der Liste. Also wer da noch kommen möchte, der möge einfach mal seinen Browser auf die viewfindervilla.de richten. Da ist ein Blogpost über das Villa Warming. Und wenn ihr kommt, dann gebt uns bitte da auf den entsprechenden Links Bescheid. Also gibt es eine Liste, auf die ihr euch eintragen könnt, damit wir so ein bisschen abschätzen können, was wir an Getränken und an Knabberzeug noch kaufen müssen. Und dann haben wir noch ein Google-Event, da könnt ihr euch dann gegenseitig nochmal vielleicht irgendwie gemeinsam fahren oder Zimmersharing oder so. Und Übernachtung ist ja hier in der Gegend eh quasi das günstigste in Deutschland. Ich glaube, ab 30 Euro geht das los. Also wer da kommen möchte, es werden immer mehr. Und wir haben immer noch trotzdem reichlich Platz, weil ne, der Westflügel ist ja noch quasi leer.
Jo, ihr habt so Platz. Also ich sehe zu, dass ich dabei bin. Hab das hier schon bei mir in den Kalender geschrieben.
Sehr schön. Moni ist natürlich auch dabei. Und ich. Und dann macht mal. Außerdem auch nochmal in eigener Sache der Insel-Workshop, den wir jetzt kürzlich aufgemacht haben auf der Festung Wilhelmstein. Der fühlt sich auch langsam. Ich glaube, wir haben noch einen Platz auf der Insel. Also noch ein Schlafplatz auf der Insel. Und es sind auch schon die ersten 1 bis 2 auf dem Festland. Einer, weil er auf der Insel irgendwie nicht übernachten möchte. Und noch mal jemand aus irgendeinem Grund. Also auf jeden Fall ist kam jetzt quasi so die Inselschläfer und die Landschläfer.
Ja, wenn du aus der Umgebung kommst, warum sollst du auf der Insel übernachten?
Dann und es gibt einen Heimschläfer pennen. Noch. Es gibt ja, noch einen Heimschläfer. Nee, aber wir haben Hotels reserviert, also Zimmer reserviert in verschiedenen Preisklassen. Und wenn ihr euch da anmeldet, dann bekommt ihr eine Liste und könnt entsprechend da schon mal buchen. Was gibt's denn noch? Ah, genau. Also, ne, also, da, aber das ist natürlich trotzdem nicht streng getrennt, sondern wir haben für morgens und für abends, und zwar spätabends, haben wir zwei Sonderschiffe gebucht, jeweils, damit ihr dann also früh morgens, damit die Landschläfer früh morgens auf die Insel kommen können und damit die abends noch bis in die Nacht mitfeiern können. Weil normalerweise hört der Fährbetrieb schon recht früh auf. Und wir machen das quasi möglich, dass wir trotzdem alle irgendwie als Gruppe dann auf der Insel uns gemeinsam vergnügen können.
Sehr schön.
Und Themen sind available light, das kreative Arbeiten, Menschen vor der Kamera und das Ganze eben in dieser schönen, ja, so abgekapselten Umgebung, so ein bisschen in unserer eigenen Blase dort. Und natürlich haben wir vollen Zugang zu der Inselfestung Wilhelmstein und zur ganzen Insel, die ganzen paar Hektar, die diese Insel hat.
Die ganze Insel ist
unsere. Die komplette Insel ist unsere quasi.
Yeah. Ja. Happy Shooting hat seine eigene Insel.
Bis auf ein, zwei Touristen, die sich dann am Anfang Oktober dann noch hin verirren werden. Aber ja,
die werden weggeknipst.
Die wollte ich gerade sagen, die kriegen wir auch noch erschreckt und dann kommen wir nehmen weiße Betttücher mit und dann gehen wir in die Festung.
Sehr schön.
Klasse.
Ja, apropos weiße Tücher. Schlossgespenster ist im Juli, 16. 17. Juli, Schloss Berleb Spitzenhausen. Auch da können wir noch Teilnehmer gebrauchen. Schaut euch das mal an. Ihr könnt da auf shop.nsonic.de bestellen, aber über happyshooting.de/workshops findet ihr den Link auch. Und mit Knollepolle gibt es 15%. Lasst euch das nicht entgehen. Haut rein und lasst uns das Schloss verunsichern. Außerdem, falls
ihr... Da müssen wir auch weiße Laken mitbringen.
Da müssen wir weiße Laken mitbringen, genau. Wer sagt, der Termin passt nicht, aber ich möchte trotzdem was zum Thema Posing lernen, der kann mit der Mary und mir in Northeim losziehen am 21. und 22. Mai 2016. Posing Porträt Person in Northeim. Schaut euch das mal an. Auch da funktioniert Knollepolle. Und in Köln sind noch zwei Plätze frei für den Make-up- und Lichtworkshop zusammen mit der Nicole in Köln in der gelben Villa. Das ist im Juni, 18. 19. Juni. Da freuen wir uns auch auf euch. Und da könnt ihr mal ein bisschen nicht nur Fotografie lernen, sondern eben auch die Person vor der Kamera für die Fotografie vorbereiten.
Anmalen lernen.
Anmalen, ja. Und eben auch reparieren, korrigieren. Glanz verhindern und so weiter, ohne Photoshop. Sehr, sehr cool auch dort. Ja, schaut euch das mal an. Vielleicht sehen wir uns ja.
Sehr schön. So, Oliver hat was geschickt. Das liest du mal vor, weil das richtet sich, glaube ich, an mich.
Ja, was braucht man zum Filmen? Heißt die Marke. Und der Oliver fragt, guten Tag Chris und Boris. Wobei, guten Tag Chris sage ich jetzt mal, weil du filmst mehr. Ich habe da eine Frage, welche mehr an Chris gerichtet ist. Was sage ich denn? Was sollte man zum Filmen haben? Bei mir zu Hause liegt eine Canon 7D, eine Olympus OMD EM1 und ein Rode Mikrofon.
Das Mikro von denen, ja.
Es geht darum, eine Taufe zu filmen mit Kirche und Restaurant. Brennweite? Licht? Ja, nein. Welches? LED? Kamerastativ? Schulterhalter? Mechanisches Kimbel, Timbel, schwingendes Dings da oder irgendwas anderes. Genug, um gutes Material herstellen zu können bei nicht besten Lichtverhältnissen, aber nicht gerade Hollywood-Studio. 3, 2, 1, Happy Shooting. Oliver.
Ja, also mit einer 7D und einer EM1 bist du erstmal kameratechnisch völlig klasse ausgerüstet. Ein Rode Micro ist auch ein gutes Mikrofon, kann man auch auf die Kamera klatschen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit den Anschlüssen der 7D und der EM1, aber ich vermute, man kann die da anschließen. Und damit kriegt man auf jeden Fall erstmal ordentliches Material, wobei das hängt natürlich auch ein bisschen von den Objektiven ab, die du da hast. Also da würde ich auf jeden Fall vermutlich in einer dunkleren Kirche und so eher mit einer Festbrennweite arbeiten. Also der Klassiker auf einer DSLR ist eben die Normalbrennweite, so vielleicht ein bisschen weitwinklig, aber wenn du, naja, 7D ist ja crop, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwie um die 30 mm ganz gut liegen. Bei der EM1, das ist eine Micro Four Thirds, da wirst du wahrscheinlich bei irgendwie 20, 25 mm ganz ordentlich liegen. Weiß jetzt nicht, was es da für Objektive gibt oder was du hast. Vom Licht her, ja, Kunstlicht ist natürlich immer schwierig, weil das ist immer ein Riesenaufbau und dann steht das im Weg und nervt und so weiter. Ich persönlich würde versuchen, da lieber mit einer höheren ISO zu filmen und nicht unbedingt mit Kunstlicht. Vielleicht ein kleines Kopflicht, also oben auf die Kamera tatsächlich, das machen die Filmer, also die so Interviews und solche Sachen filmen, machen das oft, dass sie eben oben auf den Blitzschuh ein kleines LED-Licht oder sowas haben. Wobei, da musst du aufpassen, damit das nicht so wie frontal geblitzt aussieht. Also das darf jetzt auch nicht irgendwie einfach so brennen, was geht und der Rest ist dann dunkel. Das ist doof, sondern das ist nur dafür da, um so ein bisschen anzufüttern, dass vorne vielleicht Gesichter ein bisschen besser sichtbar sind. Du bist da sehr gearlastig, ne? So sehr equipmentlastig. Also du fragst jetzt nach zum Beispiel, brauchst du ein Stativ oder eine Schulterhalterung oder so ein Gimbal, heißt das übrigens G-I-M-B-A-L. Das sind diese kardanischen Aufhängungen, da gibt's dann eben auch diese Steadicam-Geschichten. Es ist wie mit allen Sachen so, dass wenn du da jetzt irgendwie groß dir Equipment kaufst, aber nicht damit geübt hast, dann wird's dir gar nichts bringen, sondern dann macht's es eher schlechter. Dann lern lieber mit der Kamera aus der Hand zu schießen. Und generell würde ich sagen, üben, üben, üben. Also wenn du jetzt sowas noch nicht gemacht hast in der Form, dann versuch doch mal in ähnlichen Verhältnissen einfach zu üben. Vielleicht gibt's davor noch eine andere Veranstaltung mit der Familie oder sonst was, wo du einfach mal filmen kannst und gucken kannst, ob das irgendwie überhaupt für dich funktioniert. Also da geht's dann beim Filmen eher darum, wie halte ich denn die Kamera gerade? Wie stelle ich eine ordentliche ISO ein, damit ich eben ohne Kunstlicht noch einigermaßen gut filmen kann? Wie schneide ich denn? Also die Einstellung, die du da drehst, die nachher irgendwie 20 Minuten lang auf eine Stelle zeigt, weil sich da irgendwas tut vielleicht oder auch nicht, ohne das zu schneiden, das wird sich keiner mehr angucken hinterher. Also so ein Video produzieren bedeutet eher, ja, sich zu überlegen, welche Einstellungen sind wichtig und wie schneide ich die hinterher zusammen und packe ich da noch irgendeine Musik drunter, die das Ganze ein bisschen zusammenklebt. Also so rein aus der Erfahrung, wenn ich mal so an unsere Workshop-Videos denke, da bist du wahrscheinlich, ja, also bei so einem Workshop-Video, da bist du mit 2 bis 4 Minuten irgendwie schon gut bedient. Das ist reicht komplett aus.
Das
ist
meistens so eine Songlänge halt.
Genau, kann bei so einer Taufe möglicherweise ein bisschen anders sein, weil da natürlich, ja, das hat auch eine andere tiefe Bedeutung. Aber widerstehe dem Wunsch, einfach von vorne bis hinten die Kamera durchlaufen zu lassen und nachher ein 1,5-stündiges Video zu haben, weil das sieht keiner mehr. Außer dir wird das keiner toll finden.
Es wäre halt gut, wenn man eine Idee oder einen Plan hat. Also quasi, es muss jetzt ja kein komplettes Drehbuch sein, aber wenn man zumindest Stichworte hat, dass du sagst, okay, das fängt irgendwie mit der Anreise an oder mit der Vorbereitung dazu, mit der Anreise, Begrüßung, dann gehen die Leute in die Kirche rein, ne, so der, jeder nimmt irgendwie Platz, so diese ganze Vorbereitungsschiene, dass du das hinterher so ein bisschen in Kapitel unterteilen kannst. Da kannst du auch eine unterschiedliche Dramatik reinnehmen, was weiß ich, wenn alles vorbereitet wird, mag es vielleicht alles etwas hektischer sein, da machst du vielleicht ein bisschen kürzere Schnitte rein oder bewegst die Kamera ein bisschen mehr, also schwenkst vielleicht mehr oder läufst mehr mit der Kamera. Während der eigentlichen Zeremonie ist es vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen bedachter und bedächtiger. Und bringst du mehr Ruhe rein, da hast du wahrscheinlich die Hintergrundmusik sowieso aus der Kirche und so weiter. Also einfach mal vorher einen Plan machen, was man haben möchte. Das schadet sicherlich nicht. Was mir übrigens aufgefallen war immer, wenn ich die Kamera in die Hand bekommen hatte hier bei den Workshop-Videos oder wenn ich mal in der Reithalle bin und einen kleinen Clip drehe, ich arbeite ganz gerne mit dem manuellen Fokus, weil der Autofokus gerade mit bewegten Motiven oder wenn du viele Motive im Bild hast, du aber wenig Licht hast, also auch nur eine geringe Schärfentiefe hast, weil du die Blende halt aufmachen musst, Da ist der Autofokus immer so ein Glücksspiel. Also wohin stellt er denn jetzt nun gerade scharf? Und wo will ich denn jetzt, dass er scharf ist? Ja. Vielleicht will ich eine Person verfolgen, aber die läuft einmal durchs Bild. Und also ich mache das gerne manuell. Und dann hilft es halt, wie du sagst, üben, dass man nämlich dann quasi schon im Rückenmark weiß, in welche Richtung muss ich denn jetzt meine Hand drehen, um den Fokus nach hinten oder nach vorne zu ziehen.
Typisches Ding, was man bei so Spiegelreflex-DSLR-Videos sieht, ist, dass der Fokus immer gesucht wird. Dass immer so hin und her fokussiert wird, bis es dann gefunden ist.
Ja, das
nervt genau total. Aus diesem Grund. Es gibt diese neueren Objektive, also bei Canon zum Beispiel mit diesen Schrittmotoren, diese STM-Objektive, die ein bisschen mehr fürs Filmen gemacht sind, weil die auch langsamer fokussieren können. Also nicht so zack, zack, zack wie diese Ultraschallmotoren und sind auch ein bisschen leiser, wobei, ne, du wirst das irgendwie trotzdem hören wahrscheinlich. Das ist aber nicht so, also es ist nicht so präzise vom, nee, das stimmt, ist falsch. Okay, wenn du die alte, gute, alte Videokamera aus den 90er Jahren dir anschaust, diese DV, Mini-DV-Kameras, dann sind die immer sehr gut mit dem Fokussieren. Ne? Die fangen den Fokus ein und das passt alles und die Kamera, da kann sich was bewegen und die Kamera findet es schon irgendwie. Und das liegt an zwei Dingen. Zum einen sind die Fokusgeschichten speziell für sowas ausgerichtet, was sie bei vielen Spiegelreflexkameras noch nicht unbedingt sind. Und zweitens haben diese DV-Kameras einfach auch wesentlich kleinere Sensoren. Und so ein kleinerer Sensor bedeutet einfach eine höhere Schärfentiefe. Das heißt, der Fokus liegt einfach auch eher da, wo er soll. Das versuchen jetzt die größeren Sensoren heute, also eine 7D mit einem APS-C-Sensor, hat einfach weniger Schärfentiefe bei den gleichen Brennweiten. Du hast halt, oder beziehungsweise bei den gleichen Bildwinkeln, du hast halt das Problem, dass du dann eben besser suchen musst. Da versuchen die dann automatisch zum Beispiel gegenzusteuern, indem sie sowas wie Gesichtserkennung einbauen, die also tatsächlich dann auch das Bild sich anschauen und analysieren und sagen, oh, das ist ein Gesicht, da möchte ich scharf haben. Das wird aber spätestens dann zum Problem, wenn, wie Boris gerade gesagt hat, wenig Licht da ist. Oder wenn du so viele Gesichter im Bild hast, dass die Kamera das eben auch nicht mehr kann. Und wenn du das dann aber wieder künstlich ausleuchten möchtest, dann musst du schon anderes Geschütz auffahren, als nur irgendwie eine kleine LED-Leuchte hinzustellen. Und nur viel Licht hinzustellen bringt auch nichts, sondern das muss ja auch noch gut aussehen, weil viel geht immer, aber das muss auch noch nach was aussehen. Also mein ganz wichtiger Rat an der Stelle ist, lass das mit der Taufe jetzt nicht dein erstes Video sein, sondern hab da vorher schon irgendwie mindestens 5 andere Videos unterm Gürtel. Und dann fingier was, ne, mit deinen Kindern irgendwie. Dreh eine kleine Szene, versuch mal irgendwie so ein bisschen einfach Übung zu bekommen, weil spätestens dann, wenn du schon so ein paar so Dinge gemacht hast, dann wirst du wissen, wo die Schwierigkeiten liegen, wo die Probleme liegen können. Und dann kannst du auch drum rumarbeiten. Du willst nicht rausfinden, was schwierig ist, während du eine Taufe drehst. Glaub's mir.
Nee, nicht wirklich.
Ja.
Ja, der Vorteil halt, wenn du manuell fokussierst, also der Haken ist, es ist schwieriger, den Fokus zu treffen. Also man muss halt sehr konzentriert sein bei dem, was man tut, und man sollte halt gut wissen, in welche Richtung man da drehen muss. Das ist halt eine Schwierigkeit, die ich habe, weil ich nicht sehr oft Video mache einfach. Da fehlt mir einfach die Routine an der Stelle. Und du hast aber den großen Vorteil, dass du eben auch so Fokusfahrten damit machen kannst. Also wenn du sagst, was weiß ich, hast eine Gruppe von Menschen vor dir stehen, so mit dem Rücken zu dir, und du hast jetzt einen Bildausschnitt mit den Köpfen da drin und ganz weit vorne passiert irgendwie was, da redet irgendjemand. Dann kannst du halt mit dem Fokus irgendwo auf dem Kopf, der dir am nächsten ist, starten und kannst dann, ohne jetzt die Kamera schwenken zu müssen oder irgendwie wild an den Tasten rumdrücken zu müssen, um zu sagen, wo soll er als nächstes hin fokussieren, kannst du halt butterweich und so schnell, wie du das möchtest, einmal durch die Köpfe durchzoomen, also nicht zoomen, sondern den Fokus einmal durchziehen, bis du vorne bist. Kann halt ganz nett kommen, je nachdem, was man halt erreichen möchte.
Jetzt kommt noch von Jochen aus dem Chat: Wie sieht's denn mit Zeitblende und ISO aus? Ja, genau, das ist nämlich das Nächste.
Zeit ist auch wichtig.
Zeit ist auch wichtig, weil du kannst ja nicht, also wie viel Bilder pro Sekunde filmst du? Ne?
Das wäre jetzt auch mal meine Frage. Was machst du denn da so mit Bildern
pro Sekunde? Ja, so hier im Paar. Und ja, das ist jetzt wieder ganz unterschiedlich, je nachdem für was ich filme. Aber die 25 Bilder pro Sekunde ist schon hier in unserem Umfeld die Norm. Außerdem hast du dann natürlich auch weniger Probleme mit künstlichen Lichtquellen, die irgendwie bei 50 Hertz flackern zum Beispiel. Mhm. Dann ist aber die Frage, wie lange belichtest du denn? Und bei 50 Bildern pro Sekunde kannst du halt als längste Belichtungszeit ein 50stel pro Sekunde machen, ne, weil das passt 50 mal in eine Sekunde rein. Und damit hast du dann auch wieder eine, ja, ein angenehmes Motion Blur, wenn sich was bewegt, weil wenn du mit zu kurzen Belichtungszeiten arbeitest, stell dir vor, du hast zwar 50 Bilder pro Sekunde, aber jedes Bild wird nur eine Tausendstel Sekunde belichtet, weil du so viel Licht hast, dann kriegst du so einen Strobe-Effekt, dann kriegst du so einen abgehackten Effekt, der vielleicht für eine Taufe gar nicht passt, der aber zum Beispiel für eine Sportberichterstattung passen würde. Also da gibt es reichlich Zeug. Bei dir klingelt übrigens was.
Ich stelle mich mal kurz stumm.
Genau, stelle ich mal stumm. Also diese Geschichten, die ISO, wie gesagt, würde ich für so Lowlight wahrscheinlich eher mal hoch drehen. Also da reden wir jetzt von, ja, je nachdem, was die Kamera halt kann. Da keine Angst vor Rauschen. Das Rauschen geht in der Bewegung fast immer ganz gut runter. Also eine ISO 800, 1600 oder je nach Kamera sogar 3200 fürs Videofilm. Da sehe ich heute bei aktuellen Kameras kein großes Problem. Ja, Blende. Je kleiner die Blende, desto weniger Licht, aber desto mehr Schärfentiefe, desto mehr Chance, dass das, was du scharf haben willst, auch scharf hast. Also da gibt es durchaus verschiedene Gesichtspunkte. Dann ist die Frage, willst du es auf ein Stativ stellen? Ja und nein. Also zum einen bist du natürlich mit dem Stativ nicht mehr flexibel, wenn du dich mal schnell bewegen willst. Das heißt, du hast alles aus der gleichen Perspektive gefilmt und damit wird es auch wieder langweilig und du kannst nicht mehr zwischen verschiedenen Sachen hin und her schneiden, ohne dass es doof aussieht.
Mach das mal.
Vielen Dank, Oliver. Und das andere ist, kommt drauf an, was. Also wenn es eine ruhige Szene ist, da ist ein Stativ durchaus angemessen, aber wenn es was ist, wo Dynamik drin ist, dann ist vielleicht eine bewegte Kamera mit der Hand durchaus auch nochmal eine ganz sinnvolle Geschichte. Also
alles klar, bis
dann. Ja, tschüssi. 1000 Geschichten. Jochen fragt, aber macht man alles manuell? Also ich persönlich mache das manuell und habe dann auch, wenn es möglich ist, ein Live-Histogramm auf dem Display. Das heißt, ich sehe dann auch, ob die Belichtung gut ist oder kann das zumindest einigermaßen einschätzen. Das heißt, an der Stelle hilft dann auch noch ein Histogramm lesen zu können. Also mal schnell eben beantworten und vor allem mal schnell eben Equipment draufwerfen und sagen, was brauche ich, was muss ich hier mir noch anschaffen, damit ich gute Bilder kriege. Das ist halt nur ein Teil der Rechnung. Der zweite Teil ist halt tatsächlich das Üben, Ausprobieren und vor allem das Kennen, was du kannst. Ich kenne ganz viele Profis, die mit unglaublich wenig Equipment gutes Zeug machen, weil die halt wissen, wie man gutes Zeug macht. Und das liegt daran, dass sie Übung haben. So.
Jo. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht klappt das ja, Olli.
Also üb, ganz wichtig,
üb. Drück dir fest die Daumen.
Nächste Firmenfeier oder freiwillige Feuerwehr Event oder was weiß ich, Dorfjugend stellt den Maibaum auf oder keine Ahnung, ne? Das sind alles Sachen, die man dokumentieren kann und an denen man üben kann.
Übrigens fragt der Olli dich noch, Chris, was denn bei Chris' Pendant zu diesem hier?
Weil ich nicht sehe, Foto.
Gesprochen werden sollte.
Ach, hast du ein kleines, das ist ja, kriege ich dann auch einen Jingle und den spiele ich dann auch bei jeder Gelegenheit ab.
Na, selbstverständlich.
Ja, super.
Du musst jetzt sagen, was du gesprochen haben willst.
Chris Marquardt. Einfach nur Chris Marquardt.
Na, denn?
Oder such dir was aus, ne, was halt das Kleine so hergibt, ne. Ich meine, du kennst ja nicht, ne, vielleicht ist das ja alles.
Also einfach aufnehmen und ab an info@happyshooting.de. Schauen wir mal. Sehr schön, bin gespannt.
So, du hast was ausgegraben,
Ich glaube, bei Facebook war ich drüber gestolpert. Und zwar ist im Begriff zu entstehen eine Webseite mit Kamerareparaturanleitungen. Also wer vielleicht aus der Mac-Welt das iFixit kennt, also eine Webseite mit Reparaturanleitungen für allerlei Mac-Produkte, wenn man sich das denn zutraut. Und da kriegt man auch so Zubehör dafür bestellt. So etwas scheint mir das zu werden für Kameras. Und das wird kommen unter fixyourcamera.org. Mhm. Da sind jetzt schon einige Videos zu Pflege und verschiedenen Dingen verlinkt. Und der Reparaturteil wird dann wohl folgen. Und das sieht mir, wenn ich mir schon die Videos anschaue, so aus, als ob das ein bisschen darüber hinausgeht, als nur irgendwie Staub aus dem Speicherkartenkasten rauszublasen oder den Sensor zu putzen, sondern das wird richtig in die Tiefe gehen.
Also bei iFixit ist es ja so, dass dann auch tatsächlich immer noch dazugeschrieben wird, was man da jetzt tut. Und die machen ja ihr Geld mit Verkauf von Werkzeugen und Zubehör und solchen Geschichten. Mhm. Hier sehe ich jetzt erstmal nur Fotos von den zerlegten Kameras. Meinst du, da kommen dann auch noch so richtige Anleitungen? Weil im Moment sehe ich tatsächlich nur hier Platinen und...
Ja, aber der Reparaturteil, da steht ja noch irgendwie
Coming Soon. Da steht Coming Soon, ja. Also das ist noch im Entstehen und ich hoffe mal, dass das auch wird oder dass das jetzt nicht irgendwie einfach nur Bilder sind, weil das ist ja schon mal ganz cool, so eine Kamera auch mal zerlegen zu können, ohne dass man Angst haben muss, dass man die hinterher wieder zusammenkriegt.
Also da wird es dann sicherlich auch um Objektive gehen, wie man dann, was weiß ich, irgendwas wieder heile macht. Ich hatte ja neulich mal hier der Arbeitskollege von mir hatte sich von einem Kumpel das 50mm Objektiv ausgeliehen oder in die Hand genommen oder was auch immer, dieses Plastic Fantastic, ne? 50mm Canon Mark II und war ihm irgendwie runtergefallen und ja, jetzt klapperte das irgendwie ganz merkwürdig und die Frontlinse, dieses innere Element war rausgepurzelt, ist der Klassiker ja bei diesem Objektiv und er hat das irgendwie wieder zusammengesteckt, aber weiß jetzt nicht, ob es richtig funktioniert und hat er mir das mal mitgegeben und habe ich hier das tatsächlich am Esstisch unter viel Licht mal komplett zerlegen müssen, weil der Fokus funktionierte nicht mehr. Und dann musste man schon so die Teile richtig zusammenstecken und die Zahnräder aufeinander schieben, dass die auch alle richtig greifen und so. Das war ganz schön fummelig.
Also
hat aber funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die solche Geschichten da detailliert beschreiben.
Ja, bevor jetzt aber zu viele Hoffnungen aufkommen, also erstmal sind es nur Bilder, ein paar Videos und es ist auch nur Canon und Nikon, also außerhalb der großen zwei Anbieter ist da nichts im Moment auch nur eine Auswahl der Kameras. Also ich hoffe, dass das mehr wird, weil das ist eine coole Sache, aber im Moment ist es noch so ein bisschen...
iFixit hat auch mal ganz klein angefangen. Also ich drücke mal die Daumen, weil sowas fehlt uns definitiv, finde ich. Mhm. Ja, war ganz nett.
Sie haben sehr viel Coming Soon auf der Webpage.
Ja, die gibt's auch noch nicht so lange.
Ja, naja gut, behalten wir es mal im Auge. Fixyourcamera.org.
Genau.
Nicht schlecht. Ja, der Hörer Mike schreibt, hallo ihr lieben Castpotter. Über iTunes bin ich zufällig an eure tolle und informative Arbeit gekommen. Danke. So höre ich in meinen schlaflosen Nächten nach dem Mittagessen oder bei sonst sich bietender Gelegenheit eine Folge oder teilweise. Ich glaube, bei 300 habe ich angefangen und bin jetzt bei 370. Auf der Karte habe ich mich inzwischen auch eingetragen und finde die gesamten Beiträge super. Bisher dachte ich am besten von hinten aufrollen, aber da dauert es ja ewig, bis man zum Aktuellen kommt. Wenn ich später weitere Folgen auf meinen Sony MP3-Player lade, werde ich es so machen, indem ich 5 alte und 5 aktuelle Sendungen übertrage. Noch hängt er aber am Tropf der Akku leer. Als uralter Amateur war mein Fotobeginn natürlich analog mit bescheidenem Hobbylabor, aber noch immer unvergilbten Bildern in den Alben und an die Zeit im Fotoclub Erlenhof in Mannheim denke ich gerne zurück. Inzwischen habe ich aber auf digital umgestellt, bevorzuge aber nicht die neuesten Kameras, sondern, oh Gott, Lumix DMC DZ5, Sony DSCH5, Oli EP1 und 3, dann noch eine Olympus und eine Nikon D90. Anfangs Digitalmodelle habe ich nicht mehr und auch schon vergessen, da gruselige Bildqualität. So hoffe ich noch viel von euch zu hören und zu lernen und sende allerliebste Grüße aus Baden-Baden ins Studio. Mike.
Ja, cool.
Ja, sehr cool. Das ist überhaupt, ich hatte kürzlich diesen Gedankengang, weißt du, das hat man ja heute so, bei Fernsehserien, da wird gleich eine ganze Staffel irgendwie online gestellt oder zum Kauf geboten. Also dieses Binge-Watching, was man heute hat, ne? Dass man irgendwie ein Wochenende lang durch irgendwie 10 Episoden von irgendwas anguckt. Wir sind der ideale Binge-Listening-Podcast, weil wir haben, ja, wie viel haben wir jetzt? Welche Folge ist das hier?
447.
Ja, also du hast richtig viel Material. Kann das mal jemand in Stunden oder Tage umrechnen? Das müsste schon eine Menge sein. Also das ist aber
schwer auszurechnen, weil wir immer unterschiedliche Längen haben.
Ne? Dann nimm mal im Durchschnitt 1,5 Stunden an, das wird schon hinkommen. Also das ist schon richtig Material. Da kannst du also quasi viele, viele Tage nonstop 24/7 durchhören.
Oh. Ich übernehme keine Verantwortung dafür.
Nee, das ist, das wir wissen, es hinterlässt bleibende Schäden und wer hinterher eingeliefert wird mit Zuckungen unterm linken Auge, der muss dann selbst verantworten. Also Mike, auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Freut uns.
Ja, super. So, der Maximilian hat eine Frage und zwar sagt er, könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich in Lightroom Fotos anhand der Belichtungskorrektur sortieren kann? Zum Beispiel zeige mir nur die Fotos mit minus einer Blendenstufe. Also Belichtung korrigiert. Vielen Dank für die tolle Arbeit und weiter so. Gruß Maximilian. Meines Wissens geht das mit Lightroom mit Bordmitteln nicht. Da die Belichtungskorrekturen und sämtliche Bearbeitungsschritte aber in der Datenbank drinne stehen, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht mit der Erweiterung Anyfilter geht. Da hatten wir in Folge 438 mal kurz drüber gesprochen. Wir verlinken das hier am besten nochmal in dieser Folge. Das ist auf johnrellis.com. Da hat er in der Rubrik Lightroom den Anyfilter. Und das ist halt so ein Plugin, wo du halt dann deine Suche machen kannst über extrem viele Datenbankfelder, die es da gibt.
Also quasi alle Metadaten, die überhaupt irgendwo drin stehen.
Ja, inklusive der Bearbeitung, was dann durchaus langsam werden kann, weil er dann unter Umständen ein bisschen da durch die Datenbanken Tabellen quer und vorwärts und rückwärts lesen muss. Aber wenn es funktioniert und hilft, warum nicht? Ob jetzt genau konkret diese Anforderung damit möglich ist, weiß ich nicht. Aber Maximilian, schau dir das am besten mal an. Und kannst du mal berichten, ob das dann geklappt hat?
Der Hausmeister hat gerade ausgerechnet, wie viel Happy Shooting es gibt. Er hat jetzt mal 500 Folgen angesetzt und 90 Minuten so. Meint dann, es seien dann 30 Tage, einen Monat, 24/7 am Stück Happy Shooting.
Das geht ja noch, oder? Kann man schaffen.
Da wirst du aber ganz sicher in die Geschlossene angewiesen. Nach dem Monat ist alles rum. Einen Monat Happy Shooting. Heilige Scheiße.
Na gut, und das, was du dann nachts nicht mitkriegst, das kannst du ja dann nochmal hinten dranhängen.
Nee, da muss man durchmachen.
Durchmachen.
Aufputschmittel und dann kriegt man zwischendurch ganz tolle Halluzinationen. Und
ja, dann ist auch wieder schön. Dann.
Ja. Ja, genau. David sagt, das ist dann nicht mehr happy. Das ist dann nur noch Shooting, ne? Das.
Oh wei,
diese Bilder. Lassen wir das. Ja,
der Chat fragt nach alle Folgen bei iTunes. Ja, gibt es. Es gibt ein Feed mit den alten Folgen. Der müsste auf der Webseite verlinkt
sein. Ja, da gibt es auch, glaube ich, mittlerweile eine Lücke. Wir müssten da mal wieder updaten. Okay, auf den. Es gibt so ein alte Folgenfeed. Also wenn man sich auf Happy Shooting umschaut unter Sonstiges, glaube ich, ist das alte Folgen. Da ist tatsächlich sind Links zu zwei Feeds. Nee, der Feed, den gibt's, aber wie vollständig der ist, also der geht, glaube ich, bloß bis Folge 300 und dann gibt's eine Lücke und wir müssen den mal wieder updaten. Da kriegen wir vielleicht wieder Hilfe. Schauen wir mal. Also der Tobias hat das ja für uns mal gemacht. Vielleicht kriegt er das nochmal hin.
Schauen wir mal. Jo, der Fabian. Der hat uns was Schönes geschrieben, weil es gibt ja auch mal, also wir meckern ja viel über Lightroom und wir meckern viel über Adobe, aber es gibt durchaus auch mal positive Stimmen, so wie hier von Fabian. Er schreibt nämlich, Hallöchen Boris und Chris, nach wie vor gilt euch mein Dank für euren tollen Podcast und diesen Service an der und diesen Fotoservice, diesen Dienst. Ja, was will ich jedenfalls tun? Ein toller selbstloser Beitrag für das Kollektiv mit unserem gemeinsamen Hobby. Jawohl. Ich glaube, wir haben hier einen großen Anteil an Fotografen, die das Adobe Lightroom und Photoshop-Abo in der Creative Cloud besitzen. Hier hat Adobe nun wieder einmal für alle Abonnenten ein meiner Meinung nach klasse Gimmick herausgebracht, das mit im Paket für alle Abonnenten kostenlos erhältlich ist. Adobe Slate findet man unter slate.adobe.com/welcome. Früher ausschließlich für das iPad entwickelt und nutzbar, kann man nun auch per Web im Browser das Tool nach Einloggen mit dem eigenen Adobe-Account wunderbar verwenden und ich muss sagen, eine richtig tolle, in Anführungszeichen kostenlose Möglichkeit, Portfolios, Bilderstrecken oder ganze Reiseberichte anschaulich und zeitgemäß zu präsentieren und umzusetzen. Wie oft war man im Urlaub und möchte zu den Fotos vielleicht ein paar Worte sagen oder tippen und das Ganze in Präsentationsform an Freunde und Familie schicken? Oder Referenzprojekte aufbereiten, um sie vorzustellen oder beim Kunden ob beim Kunden oder auf der Arbeit oder vielleicht an der Uni. Ich finde, das Tool ist eine Erwähnung wert und dadurch, dass viele es ohnehin im Abo schon besitzen, einfach ein klasse Service von Adobe. Man muss ja auch mal loben, sonst wird Lightroom nie schneller.
Ja, das wird auch so nicht schneller.
Die Hoffnung kann man ja mal durchaus bewahren. Habe zum Beispiel meine letzte Reise nach Japan damit visuell dokumentiert und da schickt er uns einen Link zu seiner Japan-Reise. Viele Grüße und ein 321 Happy Shooting aus Neuss, der Fabian. Jo, und ich habe mir mal seine Seite angeguckt mit der Japan-Reise und ich muss sagen, ich war durchaus angetan davon. Fand das richtig schick und wenn das tatsächlich ohne Programmierung entsteht, sondern einfach nur Bilder und Text zusammenstellen und ja, Seitenübergänge oder wie auch immer machen. Also ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen wie eine PowerPoint-Präsentation, sondern das ist quasi eine Webseite, die ihr vertikal scrollt. Mhm. Und während man dann eben scrollt, ist es so typisch, ja sagt man so Web 3.0, HTML5 oder wie auch immer man dazu sagt, dann ja, mal habt ihr einen verschiedenen Layer, dass der Text über dem Bild verschoben wird. Dann kann das nächste Mal ein Bild reinkommen, was so reingezoomt wird, während man scrollt und dann sich ein Text drüber legt. Also diese Übergänge entstehen durch das Scrollen. Und es geht natürlich in beide Richtungen und eben soft. Und ich finde, das hat hier richtig gut funktioniert und schaut richtig gut aus. Warum denn nicht? Also wenn man das Abo hat.
Ja. Ich weiß das jetzt nicht, auf welchen Browsern das alles, auf welchen das alles läuft.
Also ich habe es ausprobiert auf Chrome.
Hm. Naja, also wer das hat, kann das mal angucken. An dieser Stelle aber natürlich nochmal der Verweis, es gibt auch eine ganze Menge andere Dienste, über die man solche Geschichten präsentieren kann. Zum Beispiel Storehouse wäre auch nochmal so eine Storehouse.co wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, wo man das tun kann. Also man muss jetzt nicht nur immer bei Adobe gucken, wollte ich nur sagen. Es gibt
Alternativen. Nee, man muss jetzt deswegen
vor allem
muss man
für
das
die,
Abo jetzt nicht abschließen.
Aber genau, vor allem für die, dieses Abo eben nicht haben und es auch nicht wollen. Ja.
Also ich zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ich habe das Abo nicht. Du hast es ja, du könntest eigentlich mal so ein Toskana-Slate machen. Oh. Aber ich will dich jetzt auch nicht nötigen. gucken wir lieber weiter. Mal zu Heiko. Der geht nämlich auch um eine Reise. Das fand ich total spannend. Ein Link. Hi Bo, Chris. Ich bin gerade über diesen wirklich interessanten Artikel beim Spiegel Online gestoßen. Ist vielleicht etwas für die nächste Sendung. Gruß Heiko. Jo. Spiegel.de kann man jetzt mögen oder muss man auch nicht, aber das ist ein toller Bericht. Da geht es um Fotos. Und zwar um alte Fotos. 1904. Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Das sind Porträts und Street-Fotos. Sehr, sehr schöne Fotos. Und die hat ein William Nelson gefunden. Der fährt wohl in Amerika so rum und guckt sich so Haushaltsauflösungen und Garagenverkäufe an und ist halt so auf Schnäppchenjagd. Machen ja viele da drüben. Und hier ja auch. Und in Minneapolis war wohl dann noch so ein Verkauf. Da ist er ein bisschen spät schon gekommen. Und da hat er dann so eine Kiste mit alten Fotos beziehungsweise Negativen auch gefunden. Und da hat er die halt mitgenommen. Der Fotograf war unbekannt. Das ist ein Fotoalbum war das wohl. Der Fotograf ist unbekannt. Da steht nichts weiter da drauf. Und die Bilder hat er dann mal geguckt, was da drauf zu sehen ist. Und das sind wohl die Bilder einer Europareise dieses Fotografens. Und was dem William da eben aufgefallen ist, dass die Fotos eben bestechen durch eine wirklich sehr gute und sehr überlegte Komposition und auch eine sehr gute Belichtung, weil zu der Zeit, also um 1900, war das eben nicht so, dass man einfach mal eben Schnappschüsse gemacht hat, sondern da musste man schon eine etwas klobigere Kamera aufbauen und überlegen, was man machen will, die Belichtung schätzen und solche Späße. Also der Fotograf wusste da wohl sehr wohl, was er getan hat. Und nun ist der William Nelson auf der Suche nach dem Fotografen, also der wird jetzt nicht mehr leben, aber er möchte halt wissen, wer das war. Er möchte jetzt halt die ganze Geschichte wissen. Vielleicht gibt es die Familie noch. Das heißt, dieser Beitrag bei Spiegel.de ist eben unter anderem eine Möglichkeit, nochmal Reichweite zu kriegen. Und das machen wir hier auch. Falls irgendjemand da was bekannt von vorkommt oder sagt, ja, ich frage nochmal hier und da. Vielleicht findet man den ja. Auf dem Album selbst sind, wie gesagt, keine persönlichen Hinweise drauf auf den Fotografen. Es ist nur klar, dass es Mitreisende gab, und zwar mindestens Loreen und Emily. Und er hat dann mal halt genauer hingeguckt auf die Bilder und von wann sind die Bilder und wo sind die aufgenommen. Und es gibt wohl auf einem Foto eine Werbung für eine Aufführung im
Windham's Theater Cynthia mit Miss Etelle Barrymore. Und da hat er dann herausgefunden, dass diese Produktion wohl gefloppt ist und deswegen nur sehr kurz lief. Und deswegen konnte man den Zeitraum dieser Bilder eingrenzen, so auf Mitte Mai 1904. Und jetzt jüngst ist wohl im historischen Archiv in Bayreuth ein Abzug eines Bildes aufgetaucht. Von so einem Mann, der da zwischen Gänsen steht. Aber auch da gibt es keine Quellenangabe. Aber nun wird halt vermutet, dass er zumindest auf seiner Reise eben Zugang zu Fotolaboren hatte und da vor Ort entwickelt hat. Naja, ich bin mal gespannt, ob man da noch rausfindet, wer das ist. Selbst wenn nicht, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal durch diese Bilder zu blättern, weil ich finde die wirklich richtig gelungen. Das sind richtig schöne Fotografien. Was meinst du, wird man den finden?
Ich kann es nicht sagen.
Wahrscheinlich nur mit Glück, ne?
Ja, wenn die Fotos, also sind sie negative oder sind es Fotos? Weil wenn es nur die Fotos sind, könnte ja sein, dass die negative noch irgendwo anders sind. Aber wenn es die negative auch sind, dann haben die Originalerben die ja nicht. Also das wird schon schwierig.
Tja. Der Stream knackt.
Ja, jetzt gerade nicht mehr.
Na gut.
Es hat sich entknackt.
Entknackt.
Solange es bei dir nicht knackt.
Bei mir knackt nichts. Nee, hier ist alles gut.
Gut. Auch gut.
Dann lassen wir mal knacken. Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, Jimdo ist wieder an der Reihe. Heute mal was ganz anderes. Und das wissen die gar nicht, weil wir verschenken was. Ja. Das haben wir mit denen überhaupt nicht abgesprochen. Sondern folgendes, der Oliver hat sich gemeldet. Und hat gesagt, ich hab hier bei einer Verlosung irgendwie zwei, was sind's, Cuff von, ist es, diese Hand.
Cuff Wristrap, also die Handschlaufe.
Genau, diese Handschlaufe habe ich zweimal übrig und wollt ihr die nicht irgendwie an jemanden weitergeben, so an Hörer weitergeben. Mhm. Und da haben wir gesagt, klar, aber in welchem Rahmen machen wir das? Und dann kam vorher in der Vorbesprechung quasi wirklich so 5 Minuten, bevor die Sendung anfängt, hast du, Boris, gemeint, hey, lass uns doch mal das irgendwie hier so auf Jimdo packen. Und dann hast du innerhalb von 3-4 Minuten mal eben schnell eine Seite gebastelt.
Ja, ich habe das einfach hier auf meine Startseite mit draufgeknallt. Ich wollte einfach mal wissen, wie das geht, weißt du? Man muss ja auch mal ein bisschen rumspielen. Und ich habe ja hier die Seite zum Ausprobieren. Und was habe ich gemacht? Ich bin hier einfach auf meine Startseite gegangen. Die war ja schon da. Da ist normalerweise ein Hinweis auf dem Blog. Also der ist jetzt auch nicht aktuell, aber so mal zum Rumspielen. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt sowas verlosen will, was müssen wir denn dazu machen? Einen kleinen Text, ein kleines Bild und die Leute müssen irgendwie eine Kontaktmöglichkeit haben. Also irgendwas schreiben. Wie macht man das? Ja, und dann bin ich hier einfach, habe ich mich eingeloggt bei Jimdo und dann habe ich ja hier die Oberfläche. Ich habe das ja alles im Safari-Browser in diesem Fall gemacht. Und dann klickst du auf deiner Seite einfach ganz oben hin, wenn du mit der Maus so an den oberen Rand von deiner Seite fährst, dann steht da so eine graue Linie mit so einem Feld, Inhalt hinzufügen. Da klickst du drauf und habe ich geguckt, was gibt's da so, was kann ich hinzufügen? Ja, ein Formular zum Beispiel. Zack, Formular, schon vorbereitet mit Name, E-Mail, Nachricht. Dann habe ich oben drüber nochmal auf Hinzufügen geklickt und habe gesagt, hier noch Text mit Bild und oben drüber noch eine Überschrift, noch ein Bild eingefügt, ein bisschen Text geschrieben, Links eingefügt. Also am längsten hat es gedauert, den Text zu schreiben. Und das Ding ist quasi live. Also sobald du das gemacht hast, ist das Ding online und funktioniert. Wir haben das dann direkt mal ausprobiert.
Also ich fand es irgendwie lustig, weil du warst kurz so ruhig und hast so ein bisschen rumgeklickert und plötzlich war die Seite fertig. Also
und sieht cool aus, finde ich. Also,
genau, ruckzuck, wir haben es mal verlinkt, wer sich das anschauen möchte, vor allem auch, wer diesen zweimal Cuff oder einmal von diesen beiden Cuffs, von diesen Handschlaufen gewinnen möchte, möge dort bitte einfach auf dem Formular, was der Boris da eingebaut hat, kurz Name, Adresse hinterlassen, also E-Mail-Adresse und einen kleinen Grund, warum er das gewinnen möchte oder sie. Und dann wird verlost. Und wir bedanken uns bei Jimdo für die tolle Unterstützung. Wenn ihr ein Pro-Paket wollt, dann holt euch einfach mit dem Code KNOLLEBOLLE 20% Rabatt bei jimdo.de. Beziehungsweise die Landingpage ist happyshooting.de/Jimdo.
Da wollen wir hin, genau.
Genau. Cooler Scheiß. Und Oliver, danke. Also Oliver ist übrigens auf kuss-fotografie.de. Also kuss wie der kuss-fotografie.de. Da zeigt er seine Fotos vor und da könnt ihr natürlich auch gerne hingehen und mal Hallo sagen.
Und wenn ihr mitmachen wollt, das ist auch verlinkt, aber wenn ihr jetzt nicht den Link lest, sondern gleich hingehen wollt, einfach auf derboris.jimdo.com.
da kann man die Verlosung bei der Verlosung mitmachen.
Und die läuft bis zum 17. März. Also eine Woche habt ihr Zeit.
Alles klar. Dann mal ran. So, wir gucken, was ihr uns live hier reingeworfen habt.
Jawohl. Auf Twitter.
Die Pauline.
Pauline, eine Empfehlung. Unbedingt nach Vivian Meyer Ausstellung in Zürich gehen.
Super Fotos, ja.
Super Fotos, jawohl, Zürich.
Also alle, die irgendwo in der Nähe von Zürich sind, es lohnt sich, in der Fotobastei in Zürich auf dem Silke 125 gibt es eine Ausstellung.
Super. Mhm. So, dann muss ich hier mal kurz Google Plus und Facebook refreshen. Augenblick. Die Leitung ist ja noch nicht schneller geworden.
Ja, auf Plus gibt es eine Menge. Und zwar Johannes Müller, beim Export aus Lightroom kann man ja die Bildgröße einstellen. Was ist der Unterschied zwischen Breite und Höhe und Abmessungen? Oh, das muss man ausprobieren. Das eine ist, glaube ich, dass die Datei die Seitenverhältnisse beibehält und dann eben eingepasst in das kleinere von den beiden. Und bei Abmessungen ist es, glaube ich, so, dass die Datei tatsächlich gestreckt oder gestaucht wird.
Nee, das macht Lightroom nicht.
Breite und Höhe und Abmessungen? Das wird jetzt hier mal kurz.
Das macht Lightroom nicht.
Also ich exportiere und zwar einmal nach Größe und Breite und Höhe. Das heißt, ich mache jetzt mal 500 mal 100 Pixel. Exportieren. Und das geht ratzfatz hier. Und das Bild ist entsprechend eingepasst. Und jetzt mache ich das zweite. Sie hören live Dimensionen. 500 mal 100 Pixel. So. Und wenn ich es auf Dimensions mache, nö, wird's auch nicht. Interessant. Dann verstehe ich den Unterschied auch nicht. Ich habe das bisher nie benutzt, weil ich wollte meine Bilder nie.
Ich habe in der Regel, gebe ich die lange Kante an. Also die längere Seite. Dann habe ich nur einen Wert, den ich eintrage und passt. Weil wenn ich ein Hochformat habe, dann soll halt die lange Seite im Hochformat so groß sein und weißt du, also immer die gleiche Anzahl Pixel halt so. Jo. Also wenn jemand weiß, was Abmessung macht im Gegensatz zu Breite und Höhe, dann möge er einen Kommentar schreiben auf happyshooting.de Folge 447.
Ich habe gerade auf jeden Fall was dazugelernt. Der Sven.
Ich kann's mal lesen, ja.
Genau, ich höre immer wieder, dass Boris seine auf dem MacBook bearbeiteten Bilder in einen Katalog exportiert und diesen dann auf seinem iMac importiert. Warum exportiert Boris nicht einfach die Originaldateien mit den entsprechenden XMPs und fügt diese dann seinem Katalog auf dem iMac zu? Gehen dann Daten verloren? Ich wollte Boris seine Variante jetzt mal testen nach dem Importieren des Katalogs aus dem MacBook. Diesen hatte ich vorher als Katalog auf einen USB-Stick exportiert. In den Katalog des iMac habe ich die Bilder im neuen Katalog des Mac Mini zunächst gesehen und die Bilder auf dem Stick gelöscht. Später dann konnte ich zwar noch die Vorschaubilder finden, aber keine Originalbilder dazu. Beim Importieren hatte ich extra die Option Verschieben gewählt. Was habe ich falsch gemacht? Puh, das ist ja mal. Also zum Ersten. Mach du mal.
Genau,
also der Reihenfolge warum machst du es so, dass du erst als Katalog exportierst und nicht einfach die Bilder und die XMPs importierst, weil da sollte doch alles drin sein in den XMPs.
Ja, also zunächst mal muss ich davor sagen, das habe ich bisher gemacht. Ich arbeite gerade an einer anderen Lösung dazu, vielleicht später nochmal mehr. Warum Katalog exportieren? Weil da mehr Daten drin sind. In den XMP-Daten sind zwar auch schon viele Sachen drin, so Bearbeitung und sowas steckt da drin. Die Historie der Bearbeitung meines Wissens nicht, da bin ich
richtig.
Jetzt aber nicht ganz.
Nee, da fehlt einfach was. Die Geschichte, ja.
Und was du auch nicht drin hast, sind so Geschichten über Selektion und ähnliches. Das heißt, wenn du deine Bilder auch nochmal kategorisiert hast in verschiedene Selektionen, was ich bei Shootings ganz gerne nochmal mache, dass ich das nochmal entweder in eine Selektion nach Shooting einsortiere oder das Shooting selbst nochmal unterteile in verschiedene Bereiche.
Wenn du Selektion sagst, dann meinst du
wie heißt das in
Collections? Du meinst Sammlungen, meinst du?
Sammlungen, genau. Wenn ich so eine Sammlung dann anlege oder dann noch Untersammlungen mache, das ist natürlich dann alles weg. Wenn du das aber als Katalog exportierst, dann bleibt das erhalten, beziehungsweise kommt dann mit rüber.
Also ich mache das auf Reisen so, dass ich mir die natürlich in meinem Katalog schon mal auch in die entsprechenden Sammlungen, Untersammlungen einkategorisiere, dort dann in die entsprechenden Smart Collections noch reinhauen und so weiter. Und das wird dann alles auf den Rechner übertragen. Und dann ist das im Prinzip auch schon einsortiert, wenn ich es dann in den großen Katalog übernehme. Hm. So, jetzt hat er beim Importieren gesagt, verschieben. Mhm. Aber sie sind trotzdem weg, die Originalbilder, sondern nur die Vorschaubilder.
Na, da gibt's eigentlich, also die einzige Lösung, die ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass Verschieben zwar aktiviert war als Ziel, aber der Stick gewählt war.
Weil es gibt Hinzufügen und Verschieben. Das Hinzufügen belässt die Dateien da, wo sie sind, und das Verschieben sollte sie eigentlich an einen neuen Ort verschieben. Mhm. Aber dazu musst du natürlich auch den richtigen neuen Ort auswählen. Im rechten Sidebar gibt es dann eine Möglichkeit, das entsprechend auszuwählen.
Da muss man zumindest mal sehr genau hingucken, was da drinne steht. Da kann auch durch vorherige Aktionen dann plötzlich irgendwas Falsches stehen. Das wäre das Einzige, was mir einfallen könnte, warum das in die Hose gegangen ist. Ansonsten hatte ich da nämlich nie Probleme damit. Was ich aber jetzt stattdessen versuche, weil das ist halt lästig, ne? Wenn du Kataloge exportierst, dann musst du es kopieren oder eben auf den Stick exportieren, dann wieder reinstecken, importieren. Dann hast du dann nachher doppelte Stichwörter und ach, und hatte ich das jetzt schon und hatte ich das noch nicht, das nervt. Wo ich jetzt am Experimentieren bin, ist mit einem automatischen Abgleich zwischen meinen beiden Macs. Das heißt, ich habe ja meine RAW-Bilder sowieso auf dem NAS liegen. Das heißt, da haben beide Rechner unabhängig voneinander Zugriff da drauf. Es würde jetzt also bei mir im Augenblick reichen, wenn ich den Lightroom-Katalog einfach von einem Rechner auf den anderen kopiere und um ein bisschen Performance zu kriegen, auch die Previews. Wenn ich die einfach von Rechner zu Rechner immer hin und her kopiere, da wo ich gerade arbeite, würde das schon reichen. Das ist natürlich lästig, weil die Dateien sind groß. Also experimentiere ich da gerade mit einem lokalen Sync in meinem Netzwerk. Da gehe ich jetzt nicht in die epische Breite drauf ein, weil ich arbeite da gerade an einem Blogbeitrag und das können wir in einer der nächsten Folgen dann mal auseinandernehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal Kommentare dazu schreiben, wenn ich das ein bisschen ausführlicher hier erwähnen soll. Ansonsten verlinken wir dann einfach nur den Blog.
Jo. So, der Herr Filmkorn fragt, gibt es noch Hörer aus dem Raum Köln-Bonn, eventuell auch welche, die auf Film unterwegs sind? Danke. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Das ist schön, dass du da danach fragst. Das würde ich an deiner Stelle nochmal vielleicht unter Hörertreffen tatsächlich in die Google Community stellen, auf happyshooting.de/community. Also solche Aufrufe, weil da kann man sich dann zusammenfinden. Außerdem werden wir jetzt hier in der Sendung den Google Plus Beitrag mal verlinken. Das ist die Folge 447. Und dort könnt ihr mal euch vielleicht an den Kommentar dranhängen. Also wer im Raum Köln-Bonn unterwegs ist und vielleicht sogar mit Film, aber mal zumindest fotografisch und auch Happy Shooting hört und sich mit dem Herrn Filmkorn treffen möchte, macht das da mal aus.
Genau. So, der hat ein Problem. Der schreibt, hallo Boris, hallo Chris, war bislang glücklicher Besitzer eines Epson Stylus 3000 Druckers. Jetzt bin ich nicht mehr glücklich. Das Miststück schmiert mir schwarze Tinte aufs Papier. Habe Düsen gereinigt, Testseite sah erst gut aus, keine Düse verstopft, Fotos sehen auch völlig normal aus. Bis dann schwarze Kleckser aufs Bild gespuckt werden. Glaube Chris, du hast auch einen ähnlichen Drucker. Kennst du das oder jemand aus der Community? Epson will schon 300 Euro als Pauschale haben. Wer kennt das und hat einen Tipp? Er ist übrigens auch beim Villa Warming dabei.
Ja, ja, das, den Wilfried kennen wir.
Na klar.
Ich habe den Drucker nicht. Und
ich habe den Stylus R2000.
Genau. Was passieren kann, und das ist einfach nach einer gewissen Anzahl an Tagen, Monaten, Jahren, dass solche Tintenstrahldrucker, die müssen ja immer wieder irgendwo Tinte, ja, die müssen immer wieder irgendwo ihre Düsen durchspülen und dazu haben die auch so eine Wanne quasi mit so einem Schwamm drin, wo dann quasi an der Stelle, wenn die Düsen durchgespült werden, dann auch die Tinte reinfließt. Und es kann durchaus sein, dass das irgendwie nach einer gewissen Zeit mal voll wird oder sich da so ein bisschen Farbe absetzt. Es gibt online tatsächlich Möglichkeiten, die ich gefunden habe, das sowas zu reinigen. Das ist dann ein bisschen involvierter. Da muss man dann so mit Ethanol und das den Druckkopf quasi reinigen und so weiter. Ich glaube, das reine Durchspülen der Druckköpfe mit Tinte ist da nicht gut genug dafür. Also da würde ich mal einfach online gucken. Auf YouTube gibt es diverse Anleitungen. Da würde ich einfach mal tatsächlich Epson Stylus 3000 eingeben und schauen. Mit etwas Geduld kriegt man das mit Sicherheit wieder hin. Tja. Hatte ich aber damals auch schon, sogar schon bei dem HP, was war's, wie hieß er, egal, also bei dem A3 Plus Drucker, hatte ich das auch mal, dass der irgendwann anfing, so ein bisschen dreckig zu werden. Und da war es dann tatsächlich so, dass diese Überlaufwanne quasi, da war einfach zu viel Dreck drin. Und das war dann so, ja, mit Küchenpapier und Alkohol und etwas Geduld habe ich das dann wieder ganz gut hinbekommen. Tja. Natürlich ist das immer so berechnet, dass das dann erst passiert, wenn es erst passiert, wenn die Garantie gerade rum ist, ne?
Sehr schön.
Hast du da Probleme gehabt?
Nö, bisher nicht. Also toi toi toi, ich hier auch nicht.
Übrigens, Hausmeister verweist natürlich auch auf die HS-Karte, ne? Das, also für den Herrn Filmkorn. Da sind ja auch ganz viele Happy Shooting-Hörer und Hörerinnen eingetragen. Weiß jetzt gar nicht, wie viel es aktuell sind, aber eine ganze Menge. Die verlinken wir einfach auch nochmal. Also da könnt ihr euch auch eintragen und dann vielleicht mit anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen. Das Ganze wird verwaltet vom Hausmeister und der trägt euch da gerne ein, wenn ihr ihm Bescheid gebt. Mit den Informationen, die er da haben möchte. Er hat so ein Formular aufgebaut, wo man sich da reintun kann.
So.
Oh, und noch ein Hausmeister-Tipp an den Wilfried. Er schreibt, zerlegen mit IPA und Wattestäbchen reinigen, zusammenbauen, fertig. Mache ich seit den 90er Jahren mit meinen Tintenpieslern. Was ist denn IPA? Das ist doch wieder so ein Alkohol, so ein Reinigungsalkohol, oder?
Robby Tobi fragt auch im Chat, ist das India Pale Ale?
Nee, das ist es nicht. Also A steht sicher für Alkohol. Isopropylalkohol, IPA. Isopropanol, also übersetzt für Deutschland.
Isopropanol.
Genau, kriegt man online oder in der Apotheke. Ich glaube, in der Apotheke ist es ziemlich teuer.
Der Holger ist übrigens live dabei. Mhm. Hallo Holger, hat auf Facebook kommentiert, dass er dabei ist. Sehr gut.
Sehr schön.
So mögen wir das.
Und Wilfried sagt, zerlegen, Hilfe, ich habe noch Hemmungen. Habe schon mal in YouTube gesucht, aber noch nichts gefunden, wie ich den 3000er aufbekomme. Bin ich der Bastelheld?
Ist noch Garantie drauf? Das ist halt die Frage.
Genau.
Wenn noch Garantie drauf ist, dann, also, und sei es nur innerhalb der 2 Jahre, würde ich den nicht selber aufmachen. Dann würde ich ihn wegschicken. Ansonsten muss man halt abwägen, was ist das kleinere Übel? 300 Euro Pauschale oder Neupreis, weil man es selbst verunstaltet hat? Da muss man dann überlegen. So, nee, auf Facebook keine weiteren Fragen.
So, und jetzt steht hier, der Sascha, der hat nämlich doch noch einen hinten dran gehauen auf Google+. Lightroom Online-Hilfe sagt, dass man bei breite Höhe die maximale Breite und Höhe angeben kann. Also das Seitenverhältnis wird beibehalten. Bei Abmessungen wird der exakte Wert verwendet. Dein Seitenverhältnis ändert sich. Jetzt frage ich mich, warum ich gerade vorhin den Preview nicht bekommen habe. Aber das könnte natürlich so eine Caching-Geschichte gewesen sein.
Lightroom macht doch keinen Fotoexport mit verbogenen Seitenverhältnissen.
Das Lightroom laut Online-Hilfe verbiegt, das teste ich jetzt nochmal. Und zwar
die nicht.
Abmessungen. Und das sage ich jetzt mal noch.
Braucht doch kein Fotograf der Welt, braucht ein verzerrtes Foto.
Das sagst du so.
Oder ist das für die Klientel, die ihre 4:3 Fernsehprogramme auch immer auf 16:9 machen und das schön finden? Die wollen dann ihre Hochzeitsbilder auch so haben.
Ich kriege hier keine verzerrten Seitenverhältnisse raus.
Ich glaube das nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du bei dem einen immer genau dieses Maß kriegst und das Bild zur Not auch vergrößert wird, wenn du was anderes einstellst und das bei dem anderen nur ein maximales Ding ist, aber es nicht vergrößert wird, wenn dein Bild kleiner ist. Weißt du, dass das eine nur verkleinert und das andere auch vergrößert. Das könnte ich mir noch vorstellen. Keine Ahnung.
Abmessungen. Hier, ich lese es mal aus der Adobe-Hilfe vor. Wendet unabhängig vom ursprünglichen Seitenverhältnis den höheren Wert auf die längere Kante des Fotos und den niedrigeren Wert auf die kürzere Kante an. Wenn Sie beispielsweise 400x600 festlegen, wird ein Foto im Hochformat mit 400x600 oder im Querformat mit 600x400 erstellt. Das kann ich hier aber so nicht tun. Ich habe es ja gerade versucht. Ich bin ein klein wenig
das nicht.
Perplex.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass er dann, was weiß ich, nee, kann, es ist auch Quatsch, vergiss es. Dass es bei dem einen einpasst in ein Rechteck, was du angibst, und bei dem anderen nimmt er den größeren Wert und der andere wird dann überschrieben. Oder
ich muss das jetzt noch einmal testen.
Moment. Es ist auch völlig egal. Ich frage den Chat einfach schon mal, ob ihr eine Idee habt für eine neue Aufgabe. Wer braucht nämlich eine neue Aufgabe? Beziehungsweise ihr möchtet ja wieder Aufgaben haben und wir wollen ja auch wieder schöne Sachen verlosen. Die Aufgabe würde dann nämlich laufen, das wird sie, weil wir werden auf jeden Fall eine finden, vom 10.3. bis zum 24.3.2016. So, und wenn der Chat eine schöne Idee hat, falls er uns noch hören kann, dann darf er die jetzt schreiben. Ansonsten schaue ich mal, was wir so machen könnten. Schrecken oder reinigen. Okay, schon mal nicht schlecht.
Ich guck mal, ob wir das schon haben. Aufgaben.
Aufgabe.
Also wenn, dann würde ich irgendwie so ein Klecks oder sowas, ne? Schwarze Tinte.
Klecks ist doch schön, oder?
Klecks, K-L-E-C-K-S.
Klecks.
Wir machen mal Klecks.
Wenn wir das noch nicht hatten, machen wir Klecks.
Klecks haben wir noch nicht gehabt.
K-L-E-C-K-S. Klecks. Also, die Aufgabe lautet Klecks. Läuft vom 10.3. bis zum 24.3.2016. In diesem Zeitraum macht ihr bitte ein neues Foto, was das Konzept Klecks darstellt. Ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Klecks.
Klecks.
Genau, neue Fotos machen. Neue Fotos. Alte Klecks-Fotos gelten nicht.
Wie sie es halt gehört.
Genau. Darf ein neuer Klecks sein. So. Sehr schön. Dann sind wir doch schon quasi.
Dann lösen wir jetzt auf.
Nicht
vergessen. Machen Sie den Abspiel, das Abspielgerät bereit.
Ich bin völlig hektisch hier. So, das hier. Das ist so schön. Komm noch mal. Herrlich. Super. Ja, das ist von Toni und er schreibt: Hallo Happy Shooters, da ihr immer wieder Geräuschrätsel braucht, hier eine Aufnahme meiner ersten Spiegelreflex. Eine Ricoh KR5. Kleinbildkamera oder Vollformat, wie man heute sagen würde. Was ihr hört, ist jeweils der Filmtransport bzw. Verschluss aufziehen. Und dann die Auslösung von einer Achtelsekunde. Das ist die längste einstellbare Zeit, abgesehen von Bulb. Eine 160stel Sekunde und dann die kürzeste Zeit von einer 500stel Sekunde. Nach der Auslösung hört man das Wahlrad für die nächste Zeiteinstellung. Die Kamera wurde 1979 gebaut und hatte sogar schon ein Belichtungsmesser eingebaut, der die Belichtung der eingestellten Parameter per Zeiger anzeigte. Ja, guck. Macht auch 2016 so weiter. Happy Shooting, Toni.
Die KR5, die ist das normale Spiegelreflex halt, Filmspiegelreflex. Das, also
dass die so Ping macht, ist ja geil.
Naja, das ist halt irgendwie, wahrscheinlich ist da eine Dämpfung drin, die jetzt mit den Jahren gealtert ist und nicht mehr dämpft. Das kann schon durchaus sein. Sowas hätte ich durchaus.
Es dämpft nicht mehr.
Es dämpft nicht mehr.
Ja, super.
Das wäre jetzt ein schöner Sendungstitel. Es dämpft nicht mehr. Ja, wir haben eine neue Aufgabe. Wir bedanken uns bei den Shownotern, dem Ralf, dem Sebastian, dem Alex, die wieder super toll Show genotet haben. Und wer da mal mitmachen möchte, einfach nächstes Mal live dabei sein. Die nächste Live-Sendung ist dann wieder am 29. März. Dazwischen haben wir die zwei Konserven, die aber nichtsdestotrotz toll und spannend sind. Aber ich bin unterwegs, und zwar diesmal in Sibirien. Werde auf dem Baikalsee rumfahren. Tja,
sehr schön.
Davon dann am 29. wieder ein Reisebericht. Dann bis dahin, macht's gut und 3, 2, 1.
Happy Shooting. Bing.
Bing. Die Kamera mit dem Bing.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.